Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind angelangt bei Folge 77, Neues Leben. Dafür nehmen wir eine neue Folge auf und ich tue das mit einem alten Bekannten und dem einzigen, der dafür in Frage kommt aus meiner Sicht. Hallo Martin, grüße dich.
Grüß dich, ja.
Das wäre jetzt aber eine große Überraschung gewesen, wenn ich gesagt hätte, mit einem neuen Bekannten plötzlich wäre noch ein Dritter in der Leitung gewesen.
Mit einem neuen Host, genau. Ja, ja, ich muss auch sagen, mir fällt auch kein gutes Beispiel oder kein gutes Wortspiel mit neues Leben ein. Irgendwie war das ja schon in der letzten Folge so. Aber manchmal muss man vielleicht einfach zugeben, dass man keine Idee hat und keine schlagfertigen Überleitungen oder so. Aber vielleicht im Verlauf der Folge noch.
Nein, das stimmt, aber du hast ein anderes Wort gesagt, was man gut zur Überleitung nutzen kann. Schlagfertigkeit ist ja etwas, was in dieser Folge zum Tragen kommt. Und zwar nicht im rhetorischen Sinne, sondern wirklich im tatsächlichen. Also wir haben das erste Mal, glaube ich. Ich überlege gerade, ob wir diese
Art eine interessante Frage,
ja. von Auseinandersetzung schon mal hatten. Auf jeden Fall hatten wir sie nicht zwischen, dass es sozusagen eine Schlägerei gab, in Bezug auf das, was, also in Bezug auf die Praxis zwischen Leuten, die im Prinzip gerade in so einem Patientenverhältnis sind. Also das war, glaube ich, also als ich das gesehen habe, ich hatte es auch schon wieder irgendwie so vergessen, dass es das gab, da dachte ich, hey, da geht's aber ganz schön, also das war nicht Kleist-like, wie es da abgegangen ist. Aber das werden wir gleich im Einzelnen besprechen. Ich finde, es fühlt sich jetzt hier so ein bisschen an nach Teil 2 der letzten Folge, einfach weil weil wir das ja echt noch nie hatten, dass es so diese A- und B-Seite eines Konflikts gibt. Hat dir das gefallen? Fandst du das gut?
Ja, ich finde es halt vor allem deshalb gut, weil man das Gefühl hat, man hat in der ersten Folge diese beiden Freundinnen, diese Geschichte der Eizellenspende, diese Geschichte um einen Mann, der es nicht weiß, eventuell juristische Auseinandersetzungen. Das alles dann am Ende einer Folge wieder aufzulösen, wäre überhastet gewesen. Und deswegen finde ich es gut, dass man sagt, okay, wir machen das tatsächlich mal noch eine zweite Episode, diese Story. Zumindest ein Teilaspekt. Um die Eizellenspende geht es ja jetzt nicht mehr so vordergründig. Aber um die juristischen Nachwirkungen sozusagen. Und dass man sich da nochmal Zeit gelassen hat, nochmal eine zweite Episode zu machen, wo es nochmal so eine Nebenstory ist, die dann am Ende jetzt hier zu einem, finde ich, befriedigenden Abschluss kommt, das finde ich schon ganz angenehm.
Ich habe mich gefragt, ich habe es mich vor der Folge gefragt und danach, aber nicht während ich es geguckt habe, ob man das eigentlich begriffen hätte, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hätte. Manchmal gibt es das ja, dass dann noch irgendein Dummy sozusagen eingebaut wird, du wirst die korrekte Bezeichnung kennen, der irgendwie noch nichts weiß und der dann stellvertretend für den noch nicht wissenden Zuschauer irgendwie alles erfährt. Ja. Wurde jetzt hier nicht eingebaut, ne?
Ich glaube, so ein bisschen ist die erste Szene zwischen Maren und dem Anrufbeantworter von Stefanie so. Weil Maren ihr auf den Anrufbeantworter spricht, wir steigen jetzt schon fast ein, aber ich mach's mal trotzdem, und sagt, Mensch, du hast doch die Eizelle gespendet und du hast doch gesagt, du bist einverstanden und jetzt verklagst du mich auf das Kind und so. Und damit sind wir ja im Grunde dann.
Stimmt, also, ja.
Also damit ist sozusagen dann erklärt, worum es geht. Selbst für den, der es nicht gesehen hat.
So viel mehr braucht es dann nicht, das stimmt. Das
ja.
ist wahr.
Ja.
Aber dann lass uns doch, wo wir schon so angefangen haben, gleich einsteigen in diese Folge.
Eine neue Folge ist wie ein neues Leben.
Oh, ja.
Jetzt habe ich endlich einen gefunden. Wir sind zuerst beim Frühstück und dort sitzen Clara, Anna, Paul, nee, Anna sitzt nicht da, Clara, Paul und Christian. Hier steht Anna, deswegen sage ich ständig Anna, weil Clara fragt nach Anna. Paul kommentiert, dass sie morgens oft schon weg ist und Clara meint, es ist nicht zu übersehen, dass es zwischen Christian und ihr nicht so läuft. Und Paul sagt zu Christian, Anna ist cool. Und Clara ergänzt, vermassel es nicht.
Ja, deutliche Worte, ne? Also gerade weil Christian ja sonst auch eher der schon der Captain ist, dass ihm jetzt plötzlich hier so Hinweise gegeben werden,
Also Paul könnte natürlich auch fragen, wo ist denn die hin?
Ja, stimmt. Ich habe ihn noch nie so, also ja, er hat vielleicht in der Situation, als er noch ein Kleinkind war, war er sozusagen ein bisschen fordernder. Aber jetzt finde ich es irgendwie lustig, dass das ist auch, glaube ich, manchmal so eine kindliche Erwartung dann, dass man gar nicht sagt, sozusagen, was ist denn das Problem oder sonst was, sondern dass man einfach sagt, kriegt euch wieder ein. So, man denkt jetzt gar nicht so groß weiter darüber, über die Hintergründe oder so nach. Aber ja.
Wir sehen Jan Gastrolle steht hier bei mir. Also Jan ist irgendwie die Gastrolle in dieser Folge. Und der ist am Dachdecken auf einem Gerüst und unten steht eine kleine Tochter und seine Frau. Und er klemmt sich den Finger unter einem Ziegel ein und ruckelt ihn so mit Schwung frei, fällt dabei aber fast vom Gerüst. Und in dem Fall ist der Finger verletzt. Deswegen geht er vorbildlich zum Arzt und kommt später also mit dem Finger in die Praxis. Nora schiebt ihn dazwischen, sagt sie. Nicht den Finger, sondern den Patienten. Und er hat auch seine kleine Tochter dabei und Nora nimmt sie hoch. Christian kommt dazu und gibt der Kleinen auch noch einen Lolli. Und später untersucht Christian dann den Finger, der ziemlich geschwollen ist. Der Arm tut auch weh, sagt Jan. Und Christian macht einen Ultraschall. Jan erwähnt irgendwas von einem Ringband und als Christian überrascht ist, warum er das kennt, meint Jan, dass er auch klettert. Und Christian glaubt eher an einen Kapselriss im Finger und die Schwellung weist auf Gelenkflüssigkeit hin. Und von draußen hört man Kindergeschnatter. Jan kommentiert, sie, also die Tochter, kriegt einen Garten mit Schaukel und allem drum und dran. Sie ist den Aufwand und die harte Zeit wert. Christian empfiehlt eine Physiotherapie gegen Arthrose und er will, dass er draußen direkt einen Termin bei Peewee macht. Und den Finger und den Arm will er sich auf dem Röntgen ansehen. Jan muss eigentlich los und Christian sagt, es kann passieren, dass Bänder Teile des Knochens aus der Verankerung reißen. Dann müsste er 3 bis 6 Wochen pausieren. Und Jan fragt, wenn der Finger geschient ist, was sie vorhaben, kann er dann weiterarbeiten? Christa meint die erste Woche auf keinen Fall, sonst droht eine Verschleißung des Fingers. Und Jan sagt, bei diesem Hausprojekt zählt jede Woche, wenn er das Haus diesen Monat nicht fertig kriegt, dann lebt er auf der Straße. Also so ein bisschen gemischtes Motiv zwischen dem nicht einsichtigen Patienten, der weiterarbeiten will, aber er ist zumindest freiwillig zum Arzt gegangen.
Ich finde auch, dass man, wir haben das älteste Motiv, das es bei Familie Dr. Kleistert eben gibt, wieder. Aber ich finde, es wird diesmal ein genau den richtigen Tick feiner erzählt, wie es notwendig ist. Also nämlich nicht, es wird uns jetzt auch gleich noch so begleiten, aber nämlich genau wie du sagst, nicht den von Anfang an, sondern sozusagen es eskaliert nach und nach. Und es wird nachher noch jemand dann gerufen, dann kontrolliert Herzfeld, ruft den und den. Und es kommt auch nachher, kommen wir gleich zu, aber kommt ja nachher der Satz, so langsam machen Sie mir Angst. Und sozusagen, dass jemand merkt, irgendwas Schlimmeres wird hier, das finde ich, ist eine viel realistischere Darstellung als der, also der langsam anfängt, sich zu wehren, ist der, der, ist, finde ich, besser als der, der von Anfang an anfängt, sich zu wehren.
Genau, und der geht halt zum Arzt, um mehr oder weniger ein Pflaster zu kriegen und nicht
Ja.
um nochmal Röntgen zu machen. So.
Genau.
Sabrina fängt Clara ab und Clara berichtet, Maike hat angerufen, die neue Gitarristin kommt am Montag. Sabrina sagt, sie hat leider heute ihre Sportsachen vergessen und kann also Sport nicht mitmachen. Und stattdessen schlägt Clara vor, dass sie stattdessen also schon mal die Schule verlassen könnten und proben gehen könnten. Doch dann kommt Lauri dazu, das berühmte dritte Rad am Fahrrad, und fragt, ob sie denn zum Sportunterricht gehen. Sie hat keinen Bock. Und beide sagen, jetzt können sie natürlich nicht sagen, nee, wir lassen dich da allein, sondern sagen, ja, klar, wir gehen. Fand ich jetzt witzig, unser alter Sportlehrer, ich weiß nicht, ob du den auch hattest, Herr Behrendt.
Ja.
Da hatte ich irgendwann auch mal Sportzeug vergessen und dann meinte er, bin ich irgendwie zu ihm gegangen, um das zu beichten. Und dann sagte er zu mir nur SV. Und ich, hä, was? SV? Sportzeug vergessen? Und ich, ja, SV.
Ja, ich meine, es ist ja auch lustig, dass man so bei Sport, also ich glaube, das war auch mit der Zeit dann irgendwann so, als Kind war einem sowas noch total unangenehm. Und später wurde es dann mehr und mehr, ich sag mal, zum Sport, sein Sportzeug zu vergessen, um den Unterricht nicht absolvieren zu müssen. Also ich glaube, dass dann viele das einfach so gemacht haben, dass man sozusagen einfach vielleicht auch ein bisschen mal mit Absicht vergessen hat oder sowas, wenn man mal auf irgendeine
Also,
Stunde
ich habe es
keine
auch
Lust
sehr,
hatte.
sehr oft aus Versehen vergessen, tatsächlich.
Ja, ich weiß es gar nicht, wie das bei mir jetzt konkret war. Ich glaube, ich hatte es eigentlich auch immer irgendwie dabei. Aber hier klingt es ja jetzt auch so, als ob es ja bewusst vergessen worden wäre.
Ja.
Ich glaube nur, was sozusagen dann Sabrina macht, ich glaube, man musste dann trotzdem da sein, oder?
Ja, also ich musste mich immer dann auf die Bank setzen und musste irgendwie dann, weiß ich nicht, die Bälle wieder reinwerfen oder so oder worum es auch immer ging, also dass man so ein bisschen so eine Assistentenrolle dann hat.
Stimmt, ja. Stimmt, man musste irgendwas noch erledigen. Ja, du hast recht.
Ja. So, Maren Schumann ist zurück von letzte Woche und sie kriegt hier ein Einschreiben vom Amtsgericht. Ist, als sie es liest, sehr beunruhigt und später spricht sie dann Stefanie die Exposition auf den AB, also was ich eben schon meinte. Sie ist also, für die, die letzte Folge nicht gehört haben, Stefanie hat ihr eine Eizelle gespendet, mit deren Hilfe Maren schwanger werden konnte, obwohl sie eigentlich selber frühzeitig in die Menopause gegangen ist und jetzt ist ihr Untersturmführer, Ehemann Werner, der Meinung, weil Stefanie durch die Behandlung unfruchtbar geworden ist, dass das Kind ihnen gehört und will sie verklagen. Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs verständlich gewesen, aber
Ja.
man kann alles in der letzten Folge nachhören. Ja, und Stefanie ist da, also sie hört, dass jemand auf den AB spricht, aber nimmt nicht ab. Maren meint auf dem AB, sie würde gerne mit ihr reden. Und unser SS-Offizier kommt nur im Handtuch bekleidet dazu und meint, wir tun das Richtige. Es hat auch, glaube ich, keinen Grund, dass er nur im Handtuch bekleidet ist hier, außer dass ihn, um ihn noch unsympathischer darzustellen, so als den Typen, der so seine Männlichkeit so
Zelebriert.
zur Schau stellt, ja, zelebriert, genau. Als Maren dann auflegt und vom Sofa aufsteht, sieht sie einen Blutfleck auf dem Sofa, den sie selber da hinterlassen hat und ruft beunruhigt ihren Mann an, Tobias. Und dann machen wir einen Zeitsprung. Wir sind bei Lisa in der Praxis und die hat Maren untersucht und meint, Blutungen können vorkommen, besonders bei künstlichen Befruchtungen. Sie hat aber keine Krämpfe und deshalb machen sie einen Ultraschall, sehen ein kleines Hämatom, aber der Embryo ist in Ordnung. Die Blutungen sollten in den nächsten Tagen aufhören. Und Maren erzählt von der Klage Stefanis und dass sie das Kind will. Tobias fragt nach, ob, weil das wohl in dem Anwaltsschreiben stand, Stefanie unfruchtbar geworden ist, aber dazu darf Lisa nichts sagen. Und Maren sagt, warum muss mein Leben nur so kompliziert sein? Und Lisa erwidert, Maren sollte sich jetzt mal entspannen, das ist wichtig für sie. Dann muss ich mal kurz lesen, wo sind wir als nächstes?
In dem Zimmer von Herrn von Hatzfeld.
Ah ja, genau,
Es geht
Herzfeld
wieder um Patient
untersucht.
Jan.
Genau, unseren Patienten Jan. Ich habe den Nachnamen lustigerweise nie aufgeschrieben. Hätte Fleming oder so. Ich glaube, Jan Fleming. Und der hat viele Brüche vom Klettern, also alte Brüche, die er hier alle auf dem Röntgenbild sieht. Und er sieht einen frischen Bruch, der nichts mit dem Finger zu tun hat. Und da meint Jan, dass er mit dem Arm gegen ein Fahrrad geknallt ist. Und Hatzfeld ruft Christian telefonisch dazu. Und sagt dann, bevor Christian im Raum ist, dass der Finger tatsächlich nur ein Kapselriss ist. Und als Christian dann mit dabei ist, sagt Hatzfeld, dass eine Knochenentzündung möglich wäre. Und Jan meint, ja, wie kriegt man denn sowas? Und Christian sagt, er wurde öfter mal operiert wegen seiner Brüche. Und jeder offene Bruch hat Risiken. Bakterien können in den Körper eindringen, entweder bei einem Unfall oder bei einer OP. Er will Jan keine Angst machen, aber sie müssen der Sache auf den Grund gehen. Und Hatzfeld meint, es könnte eine OP notwendig sein. Und Christian ergänzt, wenn der Knochen angegriffen ist, dann müssen wir das Gewebe entfernen.
Ja, langsam, langsam wird's schlimmer, ne? Also ich finde aber auch, mir hat der Schauspieler gut gefallen. Marlon Kittel ist das ja, glaube ich. Irgendwie sozusagen, der hat, finde ich, diese innere Abwehr, die sich so nach und nach entwickelt, auch gut gespielt. Mir gefallen ja immer, also wir hatten ja auch schon diese Szenen so ich mag ja, bin ja eh generell jemand, der gerne im Team arbeitet. Und das gefällt mir schon generell immer sehr gut, so dieses wenn man sozusagen Expertise, wenn, also mir hat auch immer ja, mir hat gut gefallen, dieses, wenn Lisa, Hatzfeld und Christian sich dann so besprochen haben und irgendwas angeschaut haben und dann zusammen beraten haben. Und auch hier gefällt mir das, dass man mal kurz den Kollegen rüberbittet und zusammen, und beide wissen ja ziemlich genau, haben ja die gleichen Gedanken so und ergänzen sich ja sehr gut in dem, was sie sagen. Und deswegen mag ich diese Szene eigentlich immer sehr gerne, wenn die da irgendwie zu zweit sind.
Später treffen sich Hatzfeld und Lisa in der Küche und Hatzfeld bietet an, einen Tee zu machen und kommentiert nebenbei, dass er wusste, sie war verheiratet, aber sie hat sich auf ihn eingelassen und ihm das Gefühl gegeben, dass sie ihn mag. Lisa möchte jetzt nicht darüber sprechen. Hatzfeld erwidert: Ich hab dich sehr gerne und möchte einfach, dass du das weißt. Und Lisa sagt: Hör auf, der eine Mann in meinem Leben redet zu viel und der andere, der ist im Hotel. Und Hatzfeld und der dazukommende Christian, der das gehört hat, sagen: Michael ist im Hotel. Und Hatzfeld geht dann ab und Lisa sagt zu Christian: Ja, Michael geht mir aus dem Weg, aber sie möchte nicht darüber sprechen, macht sich mehr Sorgen um Maren Schumann. Der emotionale Stress wegen dieser Klage gefährdet die Schwangerschaft. Vielleicht nicht die gesündeste Einstellung, dass man sagt, man macht sich mehr Sorgen um eine Patientin als um sein Privatleben, aber das ist vielleicht auch Hingabe.
Genau, sagt ja, wird ja noch von Michael später begründet, warum man als Arzt,
Stimmt.
warum das so im Vordergrund steht. Ja, Michael ist im Hotel, erfahren wir dadurch. Ich hätte es ja gerne irgendwie, ich hätte ja gerne szenenmäßig eher gesehen, dass er so gesagt, dass er nochmal so einen kleinen Anfall gehabt hätte oder gesagt hätte, ich gehe jetzt ins Hotel oder man sieht ihn irgendwie Sachen packen oder sonst wie. So hat man es so ganz nebenbei erfahren.
Das heißt auch, dass ein größerer Zeitsprung gewesen ist als zwischen den letzten Folgen.
Ja, genau. Da ist irgendwie, dann hat sich was entwickelt. Und ja, aber ist natürlich auch die Frage an der Stelle dann sozusagen, was heißt das? Kommt er erst wieder, wenn die neue Praxis steht, also Hatzfeld raus ist, oder kommt er so? Also mich hätte noch interessiert, ob er irgendwie selber was dazu gesagt hätte.
Ja, es ist interessant. Also können wir vielleicht auch noch mal aufs Ende verschieben. Aber es ist ja fast so, dass es erstmal keinen Ausweg zu geben scheint für Michael und Lisa.
Ja, das stimmt.
Jan ist dann wieder zu Hause und seine Frau Doro kommt auch dazu und die erzählt hier irgendwas von wegen Heilpädagogik ist ihr Ding. Sie würde sofort einen Job kriegen, aber sie braucht den Bachelor. Der kommt aber momentan nicht in Frage, weil die Tochter noch so klein ist. Und fragt nach dem Finger. Jan meint, der Finger ist okay, aber sie wollen noch Tests machen und eventuell operieren. Irgendwas mit den Knochen. Aber eine OP können wir uns momentan nicht leisten. Also ich glaube, er meint einfach zeitlich. Der Vermieter macht Ärger wegen der Übergabe und die Nachmieter wollen so schnell wie möglich rein. Außerdem läuft der Kredit nächste Woche aus und sie sind mit dem Haus noch nicht fertig. Ich habe keine Ahnung von Immobilien. Ich habe nicht so ganz den Zustand verstanden, in welchem sie sind. Also sie sind vielleicht irgendwie in der Wohnung und sie müssen aus der Wohnung raus, weil sie ein Eigenheim gekauft haben. Die Nachmieter wollen so schnell wie möglich rein, aber sie sind noch nicht fertig mit den Arbeiten an ihrem Haus. Aber was ist dann mit dem Kredit? Also ja, ich habe es
Du
nicht so ganz
meinst,
verstanden.
ja, das mit dem Kredit ist insofern so ein bisschen komisch, weil der Kredit ja einfach gezahlt wird, sozusagen, ne? Unabhängig davon ja, ob das Haus fertig ist oder so, ne?
Ja, ich habe davon keine Ahnung, deswegen weiß ich es nicht, aber
Dann, ich weiß es auch nicht.
es ist auf jeden Fall einfach so, die Uhr tickt.
Ja.
Und Doro sagt, wenn du doch aber krank bist. Jan meint, er ist nicht krank, er hätte einfach nicht zum Arzt gehen sollen, weil die machen einen dort erst krank. Und Doro meint, ich weiß nicht genau, worauf das bezogen ist, du gehst dahin, also wahrscheinlich diese Untersuchungen machen. Ist auch lustig, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass vielleicht jemand anders arbeiten könnte als er. Also, dass es vielleicht noch andere Bauarbeiter in der Stadt gibt.
Ja, stimmt. Zumindest einen Satz hätte man auch dazu verlieren können oder ob
Ja.
irgendwelche Freunde da irgendwie
Oder wenn du halt
irgendwas.
sagst, einen richtigen Arbeiter können wir uns nicht leisten oder so.
Ja, genau.
Bei Anna in der Kanzlei kommt Christian herein und Anna sagt, sind wir verabredet? Und Christian erwidert, wie überarbeitet bist du, dass du das fragen musst? Und sie weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß jetzt nicht, was sie nicht weiß. Entweder wie überarbeitet sie ist oder.
Ja, genau, ich glaube, aber es ist eine Antwort auf also ihre eigene Frage. Aber man merkt sofort ein eisiger Ton in der ganzen Sache, ne? Also ich meine, da, dass da Spannungen sind, waren wir verabredet? Wie überarbeitet bist du, dass du das denkst? Ich weiß es nicht mehr. Also es war wirklich, da dachte ich schon so krass, es ist schon echt ein paar Grad kühler geworden zwischen denen.
Ja.
Und es ist schon lange her, dass man zwischen denen mal echt so eine Wärme hatte, so eine richtige. Also mittlerweile finde ich, sind sie eigentlich, also wenn das jetzt bei Michael und Lisa nicht so eskaliert wäre, dann finde ich, sind die mittlerweile, also ich sag mal, was Christian sagt, das Letzte, woran man bei euch denkt, ist Spaß,
Ja.
trifft nun bei auf die beiden auch absolut zu.
Das stimmt. Eigentlich gibt es ein paar momentan, wo man raufguckt und sagt, da denke ich an Spaß. Vielleicht am ehesten Clara und Sabrina.
Ja, stimmt. Die genießen irgendwie das Glück, oder zumindest haben sie diese Momente. Aber ja, ich überlege gerade, hier Bernd Inge kann man jetzt auch nicht wirklich sagen. Die sind
Nee.
auch irgendwie, also weiß man jetzt nichts von. Nee,
Gezwungen, nach
also
Marokko
Moment.
zu ziehen.
Ja, genau. Nee, hast recht. Keine Ahnung. Nicht.
Es ist auch interessant, dass, glaube ich, Anna und Christian in meiner Wahrnehmung nie dieses unschlagbare Team waren wie Christian und Marlene. Das hat nie so gefunkt wie bei Christian und Marlene, wo man wirklich das Gefühl hat, es ist gar nicht vorstellbar, dass die sich trennen irgendwie. Die waren irgendwie mehr füreinander gemacht, so. Ja.
Ja, man merkt ja zum Beispiel auch, dass man hier auf den klassischen Konflikt, bei Marlene war ja schnell der klassische Konflikt, wollen wir mal heiraten oder wollen wir zusammenziehen? Hier gab es das mit dem Zusammenziehen, war ein Thema so, aber man hat eigentlich das Gefühl, das Zusammenziehen hat nur geschadet. So eine Frage wie heiraten oder sowas ist überhaupt gar kein Thema zwischen den
Ja.
beiden und sollte es erstmal auch nicht werden. Ich bin auch überrascht, dass die Kinder jetzt da so gesagt haben, von wegen Anna ist cool und vermasselt es nicht, weil ich überhaupt keine ganz große Verbindung sehe. Also auch als Anna in der letzten Folge kam, hieß es auch nur Anna, seit wann bist du denn wieder da? So, also das war jetzt nicht so dieses, oh, sie ist cool und keine Ahnung, sie macht ja auch so ironisch, ach, was habe ich dieses Sprudel in den Frühstücksgesprächen mit euch vermisst und so. Also auch da kommt fast schon so eine leichte Zynismusnote rein. Ich habe auch so das Gefühl, so München, ich kann mir richtig vorstellen, weil Anna ja auch so auf dieser wichtigtourischen Note so ein bisschen ist und wenn ihr Probleme habt, ich kann da gerade gar nichts. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr wird so ein bisschen, als ob bei den Autoren so ein leichter München-Hass so durchkommt. Man ist in München und danach wird man so ein bisschen zur arroganten Ziege.
Ich habe auch den Eindruck, dass Anna nie so in diese Mutterrolle geraten ist. Also Marlene ist ja eigentlich, glaube ich, biologisch auch nur die Mutter von einem Kind gewesen, von Paul. Aber sie war eine Mutter für Clara, sie war im Grunde auch eine Mutter für Peewee und für Lisa noch ein bisschen. Aber Anna ist eigentlich für keine so richtig die Mutter. Es ist einfach irgendwie die neue Freundin von Christian.
Ja, genau. Das Höchste war mal, dass sie einmal Paul mal gesagt hat, du darfst mal meine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Aber sonst hat man auch nie das Gefühl, jetzt so, weiß nicht, auch bei dieser Sache mit Inge jetzt im Garten oder sowas, dann ist dann von Hatzfeld dabei, aber nicht sie. Gut, weil sie in München ist und so, aber irgendwie so dieses Gefühl, dass die mal irgendwie so nachmittags, die kommt auch nicht nachmittags so nach Hause oder sowas und redet noch mal mit
Ja.
Michael oder mal kurz mit Lisa jetzt über die Situation.
Ja.
Das ist gar nicht so verbunden in diesem Kontext, ja.
Ja. Also, Christian ist bei Anna. Sie sagt, sie schiebt den nächsten Termin einen Moment und Christian bittet sie um etwas. Nämlich, Frau Schumann geht es nicht gut. Sie hat Post vom Gericht bekommen. Und wenn es einem seiner Patienten schlecht geht, dann muss er alles tun, um zu helfen. Sie hat doch Einfluss. Sie könnte ihren Kollegen bitten, die Klage von Stefanie fallen zu lassen oder sie auf sie einwirken zu lassen, auf sie einzuwirken, dass sie die Klage fallen lassen. Alles nicht so leicht. Und Anna sagt, nein, in ihrem Beruf gibt es Regeln, das kann sie nicht machen. Und Christian meint, es geht um ein Leben. Er weist auf den Stress für Maren hin und dass Lisa besorgt ist wegen ihrer Schwangerschaft. Und Anna meint, würdest du mir dann die Schuld geben, wenn was passieren würde oder wie? Wir drehen uns im Kreis, das Thema tut uns nicht gut. Ihr wäre es auch lieber anders, aber kannst du akzeptieren, dass Stefanie nicht meine Mandantin ist? Christian sagt, nein. Du hast doch den Anwalt empfohlen, du kannst doch mit ihm reden. Und Anna meint, ja, wie stehe ich denn aber da, wenn ich einem Kollegen empfehle, einen Fall niederzulegen, den ich ihm selbst ans Herz gelegt habe? Und Christian, das ist jetzt kommt er auf die ganz wichtige Frage. Dein Ansehen ist dir also wichtiger als das Leben eines ungeborenen Kindes? Und das erinnert mich jetzt ein bisschen an so diese Szene. Ich weiß nicht, ob du mal Afterlife gesehen hast auf Netflix mit Ricky Gervais, wo er so die Straße lang geht und dann kommt halt so einer und sagt irgendwie, Spende für die Kinder oder so, also so ein freiwilliger Arbeiter für was auch immer es dann ist, irgendwie Rotes Kreuz oder so. Spende für irgendwas und sagte nein. Ah, das Leid von Kindern ist ihnen also egal, so. So. Und er
Ja.
hat dann so einen Monolog, wo er dann irgendwie sagt:
Sorry, ich dachte, wenn ich sage, ich bin beschäftigt, reicht das. Lass das Schuldgequatsche. Und hör auf mit dieser selbstlosen Scheiße. Du bist kein Freiwilliger. Jeder weiß, dass du bezahlt wirst. Dir ist die Wohltätigkeit oder die Armut bei Kindern scheißegal. Du willst Geld. Ich würde dir einfach nur dein Gehalt zahlen, du dürre kleine Fotze.
Und geht dann einfach weiter und gibt dann einem anderen Obdachlosen irgendwie so einen riesen Geldschein und zeigt dem anderen nochmal den Mittelfinger.
Ja, also sozusagen, also da, das passt, weil das sozusagen so wirklich so total eine übergreifende Moralisierung der ganzen Geschichte ist. Also, ich weiß nicht, genauso wie wenn man einmal nicht spendet, das nicht, also sozusagen dann gleich die große, ganz großen Geschütze, die ganz schweren Geschütze aufzufahren, ist schon eine heftige Nummer. Und hier, man muss ja auch echt sagen, also Christian, sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also,
Und auch weit aus der Tür, denn er fliegt jetzt raus. Anna sagt:
oh.
Raus!
Raus. Raus!
Aber was ist denn dein Empfinden? Was wäre denn, also, weil ich finde, das Spannende an dem Konflikt ist, dass es ja wirklich stimmt. Die einen müssten, wollen schnell reagieren, weil es sozusagen jetzt um dieses ungeborene Kind geht. Und und auf der anderen Seite ist allerdings das Kind genau dadurch jetzt in Gefahr. Es ist aber schwierig, an deren Stelle später damit zu kommen. Und dann plötzlich, wenn das Kind irgendwie geboren, wobei ich könnte es noch machen, wenn das Kind geboren ist.
Keine Ahnung, es geht ja vor allem um die Adoption des Kindes.
Ja, ich überlege, ob man sozusagen, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass Anna an der falschen Adresse ist. Also wenn überhaupt, dann könnte Christian den anderen Anwalt anrufen und sagen, falls Sie da dieses Mandant haben, dürfen Sie mir nicht sagen, aber falls es so ist, möchte ich mal kurz auf Folgendes hinweisen. Er müsste es aber eigentlich wirklich den Leuten selber überlassen. Also in dem Fall, dass, wie heißen Sie, Maren und Tobias, dass die sagen, sie rufen den Anwalt an oder rufen die anderen beiden an und sagen, passt auf, wenn wir es klären wollen, dann bitte nach der Geburt. Aber gut, das ist ja auch wieder schwierig, weil man sozusagen, das wäre heftig, wenn man sagt, nach der Geburt. Aber sozusagen, also ich sage mal so, wenn Christian jetzt auf einmal über Anna und dann über den Anwalt, das ist so eine Verdrehung.
Ja, es ist völlig wild. Also ich finde es halt einfach, er ist, wie du sagst, an der falschen Adresse. Also es ist ja, im Grunde hat sie ja mit dem Fall so wenig zu tun wie du als Jurist. Also wenn er
Ja.
jetzt zu dir gekommen wäre und gesagt hätte: Konsti, du bist doch Jurist, kannst du nicht mal den Kollegen anrufen und ihm sagen, er soll den Fall nicht machen oder den Mandanten raten, das nicht zu machen aus medizinischen Gründen oder so. Da könntest du maximal sagen: Ja, okay, ich kann den mal anrufen und ihm sagen, wie ist es, aber da hast du ja wirklich vielleicht einen Einfluss von 3%. So.
Genau. Und außerdem, es hat ja wirklich sowas so von wegen, es geht auch nicht darum, den Fall zurückzuziehen, sondern halt irgendwie den Streit beizulegen auf eine konstruktive Art und das schnellstmöglich. Aber nicht, also das kann man von dem Anwalt jetzt schwer verlangen, dass er dann aufgrund einer anderen privaten Information sagt, übrigens, ich rate Ihnen, den Fall zurückzuziehen, ist einfach so. So,
Ja.
dann gehen die doch auch weiter, dann gehen die zum nächsten Anwalt und soll Anna den dann auch
Genau.
fragen. Also es
Ja.
funktioniert alles nicht, ja.
Ja. Dann geht Christian zu dem zweiten Anwalt und sagt: Du kennst doch den dritten Anwalt. Kannst du nicht da mal anrufen? Ja.
Und macht ihn dann fertig, genau.
Ja. Tobias fängt Werner ab und der kommt so aus einer Bank gelaufen und das erklärt ja jetzt alles, weil der war ja irgendwie in einer der anderen, also in der anderen Folge auch so im Anzug ganz komisch und so glatt rasiert und so mit dem Seitenscheitel, so eben Erinnerungen an Napola werden wach. Und der ist einfach ein schmieriger Banker. Ein Schmieber.
Und jetzt haben Sie das Budget überschritten, brauchen einen kleinen Nachschlag.
Ja, genau.
Bitte bedenken Sie das.
Also vielleicht der Sohn von Jörg
Ah, ja, stimmt. In
Buchschuh oder so.
dem Sinne kann natürlich er dann sehr froh sein, dass er nur einen auf die Nase bekommen hat und hier nicht mit
Ja.
einem riesen Bagger in seine Bank vorgefahren wurde.
Ja, glauben Sie, Sie kommen damit durch?
Werner meint, er sollte eigentlich gar nicht mit Tobias reden, vor allem nicht hier am Arbeitsplatz, aber Tobias packt ihn und sagt: Jetzt hör mir mal zu. Er sagt, wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber wir haben immerhin das eine oder andere Bier schon zusammen getrunken. Aber also, was soll das alles hier? Und Werner sagt, deine Frau hat unser Kind im Bauch. Tobias meint, es ist auch mein Kind. Ja, daran soll Tobias ihn bitte gar nicht erst erinnern, denn was würdest du sagen, wenn ich deine Frau geschwängert hätte? Ich hätte Lust, dir eine reinzuhauen. Und Tobias sagt, ja, mach doch, und schubst ihn so ein bisschen weg. Und weil Werner dann zurückkommt von der Schubsung, sozusagen wieder zurück in die Konfrontation und sagt, bist du bescheuert oder was, ist dann Tobias derjenige, der richtig zuschlägt. Und Werner kauert mit blutiger Nase so, ja, so nicht am Boden, aber so halb gebeugt. Und wer kommt vorbei?
Unser one and only.
Ja, ein Vogel!
Nein, ein Flugzeug!
Es ist Super Grobi!
Oh. Nee, Christian Kleist kommt vorbei. Die Nase könnte gebrochen sein, meint er. Und Werner sagt zu Tobias, dann hast du die nächste Klage am Hals.
Tja, ob das jetzt von Tobias auch so klug war, so deeskalierend, also das war wirklich bescheuert. Aber es geht ja direkt weiter, Schlag auf Schlag.
Ich hätte halt auch gesagt, also wenn Werner androht, ihm eine reinzuhauen, hätte ich an Tobias Stelle wahrscheinlich gesagt, ja, die muss ich jetzt kassieren, weil das könnte meinen Fall eventuell verbessern.
Ja, stimmt.
Anstatt, dass ich hier auch noch den Typen verprügel, der mich verklagt. So.
Ja, stimmt.
Aber es geht direkt weiter. Maren klingelt bei Stefanie, aber niemand öffnet, trifft Stefanie dann draußen vor dem Haus. Und Stefanie meint, wir sollten eigentlich nicht miteinander sprechen, sagt der Anwalt. Maren fragt einfach, wie es ihr geht. Stefanie meint, es geht ihr schlecht und dir. Und beide kommen zu dem Schluss, dass sie das alles eigentlich nicht wollten. Und dann klingelt aber Stefanies Handy und es ist Tobias dran. Also der Mann von Maren ruft bei Stefanie an. Und Stefanie geht einfach nur ran und sagt, ja. Und sagt dann, ihr habt euch geprügelt? Schnitt in die Praxis. Bei Hatzfeld ist Werner mit Nasenbeinfrakturen. Und Christian schaut sich auch nochmal die Nasenscheidewand an, sieht aber alles ganz gut aus. Im Innern der Nase ist alles in Ordnung. Werner kriegt ein Schmerzmittel und eine Schiene. 14 Tage bis 3 Wochen dauert die Heilung. Und Werner möchte gerne eine ärztliche Bescheinigung. Die könnte vor Gericht nützlich sein. Und Christian muss auch hier wieder intervenieren und sagt, ob er das denn wirklich durchziehen will. Er sieht ja, wohin sich diese Angelegenheit entwickelt. Und Werner sagt, er ist ihm ganz sicher keine Rechenschaft schuldig. Und Christian meint, nein, er wollte ja eher so an sein Mitgefühl appellieren. Und Werner meint, die andere Seite ist ausgetickt und nicht er. Und Christian sagt, na gut, dann soll er eben draußen warten und kriegt seinen Attest. Und Werner dankt spöttisch und Christian sagt, spöttisch gern geschehen.
Dafür sind wir Ärzte da.
Genau.
Ja, ja, ich meine, die nächste Klage, die Christian verhindern will, mittlerweile ist er ja wirklich fast schon als Anwalt von Maren und Tobias unterwegs oder zumindest helfend. Ich finde es ja auch lustig, weil ab jetzt, also ab dieser Szene im Behandlungszimmer, bekommt Werner etwas zu seinem krassen Aussehen noch etwas Martialisches hinzu, mit diesem verlaufenden Blut die Nase runter übers Gesicht und später dann halt auch noch mit dieser Nasenmaskierung sozusagen. Da sieht er dann wirklich wie ein übler Schläger aus, also einer, der es dann doch direkt mal auf die Straße sich gewagt hat und da mal ein bisschen für Unheil gesorgt hat. Ja, ob Christian sich jetzt hier wieder so einmischen muss. Ich glaube, wenn jemand jetzt so, ich finde es auch hier taktisch nicht so klug, auf den Werner einzugehen, wenn gerade wenn der jetzt eben gerade so richtig auf die Fresse bekommen hat, sondern dann halt wirklich eher die Frau zu rufen, die ja sowieso, also der Werner war ja nie als Patient da, wohingegen ja die Frau mal als Patientin da war und dass man die nochmal ruft und dass man dieser klärt, kann man das an, auch das wäre ein Weg. Aber so wie Christian es macht, über den größten Aggressor zu gehen und den offensiv dazu aufzufordern, lass es, bringt doch alles bei dem eh nichts.
Das könnte halt auch wirklich den Fall nochmal zusätzlich schwächen, dass Werner dann später irgendwie vor Gericht behauptet, er wurde dann in der Praxis, wo die Frau behandelt wurde, von dem Arzt durch die Blume dazu bewegt, die Klage doch eventuell fallen zu lassen. sich kein Attest geben zu lassen für diese Sache und so, also das so unter den Tisch fallen zu lassen. Ist auch einfach verrückt, dass man beim Arzt nach einem Attest fragen muss und dann nochmal zweimal Rückfragen beantworten muss, bevor man sein ärztliches Attest kriegt, dass man krank ist. So, also es ist ja völlig verrückt eigentlich.
Er bekommt es halt auch einfach, weil er für die Arbeit, damit er
genau.
sein, ich nehme mal an, dass er nach der Mittagspause nicht direkt zurückgekehrt ist.
Genau.
Wollen wir
ja.
hoffen.
Ja. Jan, unsere Gastrolle, schiebt den Kinderwagen, beugt sich dann nach unten nach einem runtergefallenen Spielzeug, hat einen plötzlichen Rückenschmerz und es bleibt ja nicht undramatisch in der Serie. Der Kinderwagen fährt ungebremst rückwärts und fast vor einen Traktor, aber Jan schafft es noch, ihn zu stoppen, trotz des Rückenschmerzes. Dazu später mehr. Erstmal sind wir wieder bei unseren Schlägern in der Praxis und Tobias sitzt im Wartezimmer, Stefanie und Maren kommen dazu. Stefanie fragt, wie das passieren konnte, vor allem Tobias, der ja anscheinend Lehrer ist.
Das Gespräch ist irgendwie eskaliert. Ich.
Ach so.
Ja.
So ist das also. Ja, und Werner kommt dazu und hat einen Nasenbruch. Tobias tut es leid, wollte das nicht. Und Werner und Stefanie gehen. Und Nora sagt zu Tobias, dass der Arzt jetzt auch gerne noch seine Hand ansehen will.
Ich finde ja ganz gut, dass er noch Lehrer ist. Das würde mir ja total gefallen, wenn mein Lehrer, wenn ich den auf der Straße bei irgendeiner Schlägerei sehen würde. Also wenn ich das früher gesehen hätte, das hätte, glaube ich, mich für ganz lange für diese Schulzeit geprägt. Also dass er einfach einem eine runterhaut und mir dann in der nächsten Stunde kommt mit Gewalt ist keine Lösung oder nehmt euch auf den Pausenhof oder irgendwie sowas.
Ich hatte ja immer noch gedacht, dass das irgendwie nochmal ein Thema wird, auch in dem Prozess, dass Tobias jetzt auch die Hand verletzt hat und dass Christian jetzt sozusagen da eingreift, indem er auch ihm einen Attest gibt, wie schlimm seine Hand verletzt ist oder so.
Ja, stimmt.
So, dass Christian da über seine Berufswege eingreift, aber nein,
das hat keine
Bedeutung mehr. Clara und Sabrina sind im Stall, in ihrem Bandstall und eine von beiden, ich glaube, Clara fragt, wollen wir proben? Und Sabrina sagt, klingt gut. Und sie proben aber keine Musik, sondern sie nehmen sich an den Händen und es kommt dann ein ungestörter Kuss ohne Unterbrechung. Also sie proben mehr Küssen als Musikinstrumente. Das war, glaube ich, die einzige Szene, wo das nochmal thematisiert wurde. Das wird dann wahrscheinlich später weitergehen, aber hält so ein bisschen diese Story warm.
Ja.
Jan sitzt bei Christian, hat jetzt Rückenschmerzen. Christian lässt ihn vornüberbeugen. Tief kommt er nicht schmerzfrei und dann soll er sich auf den Rücken legen. Christian fühlt verschiedene Dinge ab. An beiden Beinen hat er Schmerzen und er kriegt eine Überweisung zum MRT. Eventuell ist es die Bandscheibe und Jan fragt, wissen Sie eigentlich, was Sie tun? Eben waren es noch Knochen, jetzt ist es die Bandscheibe. Und Christian sagt, ja, manchmal ist eben ein Ausschlussverfahren wichtig und Jan hat einfach Schiss. Aber Christian meint, er möchte ihn zu einem Spezialisten in die Klinik schicken.
Auch das ist wieder ein guter Moment, dass einfach in diesem, dass er nicht einfach die ganze Zeit sagt, ist nicht, sondern er sagt halt irgendwie, Mann, ich habe einfach Angst. Also irgendwie, es ist noch ein anderes, er bringt ein anderes Element rein als die reine Verweigerung, wie ich ja vorhin meinte. Es wird ein bisschen feiner erzählt.
Ja, ja. Tobias und Maren sitzen noch im Sprechzimmer, Maren steht auf und wird dann direkt ohnmächtig und Nora holt Christian. Ich glaube, jetzt hat Christian bald alle von denen behandelt, oder? Also ja. Oder die Praxis. Also hat alle behandelt. Maren war da wegen der Schwangerschaft bei Lisa. Stefanie war dann da wegen ihrer Schwächeanfälle in der letzten Folge und dieser Eileiterentzündung. Werner wegen der Nase und Tobias wegen der Hand. Und jetzt wird Maren ohnmächtig, also Maren jetzt schon zum zweiten Mal.
Ja, stimmt. Ja, nicht schlecht. Ja, da macht er doch gut Geld damit.
Diese vier Leute, die renovieren quasi die Bilanz jetzt langsam. Ja. 500.000 Euro Kredite aufgenommen, aber Tobias, Maren, Stefanie und Werner sind ja da und kommen mit allen Sachen.
Genau, sie haben mehr für die Praxis getan als Peewee. Mit seinen regelmäßigen Ausfällen und abhauen und sonst was und freitags frei und Hochzeitsantrag und dies, das.
Genau. Nora holt Christian, Lisa ist bei einem Hausbesuch, wird hier gesagt. Und Tobias fragt ein paar sehr lustige Fragen hier. Erstmal fragt er, glaube ich, nach einem Herzinfarkt, ob Maren einen Herzinfarkt hat. Und dann sagt er, warum wacht sie denn nicht wieder auf?
Ja,
das wollen wir jetzt rausfinden.
Ja, das wäre lustig, wenn es stimmt, was er gerade. Ach du Schreck.
Und dann kommt noch, sie hat gestern Kuchen gegessen.
Ja, genau. Und natürlich dann im Sinne der Feuerwehr Eisenachs, wir konnten jetzt nichts machen. Gucken Sie mal, ob Sie irgendwas lösen können.
Und dann sagt er noch, tun Sie doch etwas.
Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen. Hier können wir, glaube ich, eine ganze Menge.
Christian misst den Blutdruck und dann wacht Maren auch wieder auf. Und das finde ich ganz schön, wie Francis Fulton Smith das hier spielt und so richtig wie so ein Arzt sagt, Frau Schumann, ja, Sie sind umgefallen.
Frau Schumann.
Was ist passiert?
Sie sind umgefallen.
Das bewundere ich sowieso immer auch bei Ärzten oder auch bei so Rettungssanitätern, wenn die so ankommen und dann kommen die da irgendwie mit ihrem Rucksack auf dem Rücken. Na, was ist denn hier los? Oder irgendwie sowas. Die kommen öfter mal mit so einem, hier gar keinen Grund zur Panik und sowas. Das ist irgendwie ganz nett.
Ja. Das habe ich ja auch mal probiert in meinem Berufsfeld. Es wurde mir dann immer dargestellt, als ich nehme das nicht ernst. So.
Was hast du denn dann gesagt? Sie sind umgefallen oder was?
Ja, aber dass ich eben so das Gefühl habe, wenn irgendjemand kommt mit ganz schlimmen Nachrichten, dass ich dann sage, also dass ich dann vielleicht sogar ein bisschen die gute Laune behalte und sage, oh Mann, das sind ja ganz schlimme Nachrichten. Na gut, okay, gucken wir mal, wie wir es hinkriegen oder so. Und wird schon alles so. Und dann hieß es immer, ja, Martin nimmt das nicht ernst genug. So.
Ah, krass, okay.
Die Leute, die irgendwie durch die Abteilung gegangen sind oder durch die Firma gegangen sind mit einer großen Fahne, ich habe ganz viel Stress und es ist alles ganz schlimm, da hieß es dann immer, das sind die harten Arbeiter, die machen wirklich die richtige Arbeit hier. So.
Ah, ja, ja, das ist echt nervig, ja.
So, aber mein Blutdruck ist seitdem besser, genauso wie der von Maren.
Stark.
Aber noch nicht gut genug, er ist noch ein bisschen zu niedrig und Christa meint, es könnte hormonell bedingt sein, aber ungefährlich für das Kind, wenn man es in den Griff kriegt. Sie ist ab sofort nicht mehr nur für sich allein verantwortlich, sondern auch für das Kind, sagt er. Und sie soll in Zukunft auf die frühen Anzeichen einer Ohnmacht achten, unter anderem Müdigkeit und Schweißausbrüche. Und auch Tobias soll künftig besser für sie sorgen und er kriegt noch einen Stützverband. So, dann sehen wir Michael zum ersten Mal in dieser Folge und der steigt gerade ins Auto an der Villa Kleist und Christian trifft ihn noch kurz und erzählt von Jan, den er ihm überwiesen hat. Michael ist so ein bisschen abwesend und sagt, ja, schaue ich mir an. Und Christian nutzt die Gelegenheit, um zu fragen, wie es ihm geht und Michael sagt, dass alles in Ordnung ist, davon kann keine Rede sein, er hat Rosalie noch was vorgelesen und Christian fragt, ob er einen Augenblick Zeit hat und Michael hat Zeit und sie setzen sich in den Garten. Und Christian fragt, wieso er in ein Hotel gezogen ist. Michael hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Christian meint, davonlaufen verschlimmert doch die Schmerzen. Aber Michael erwidert, Abstand zum Runterkommen ist gut. Da hat er auch wieder recht, sagt Christian. Seit seinem Streit mit Anna ist er sich auch nicht mehr sicher, ob man alles ausdiskutieren muss. Michael fragt, ist dieser Streit nur irgendeine Nebensache oder geht es um was anderes? Also er vermutet, glaube ich, dass der Streit einfach nur irgendwie ein
Symptom.
Ja, genau, also irgendwie explodiert ist, weil sie sowieso Probleme haben. Und Christian, ja, vermutet so ein bisschen, Anna hat sich in München verändert. Es gefällt ihm nicht, aber er arbeitet daran, das zu verstehen. Aber was er nicht versteht, ist etwas über sich selbst, nämlich, dass er sie so verletzen konnte. Wieso ist das Leben einer Patientin ihm wichtiger als das der Person, die er liebt? Und Michael erwidert, weil wir Ärzte sind und einen Eid geschworen haben. Also worüber streitet ihr wirklich? Und Christian meint, ja, wir streiten über das Leben. Wir streiten über Platz für Beziehungen, wir streiten über Kompromisse. Aus dem Fenster ruft Paul, was es denn zu essen gibt. Und Christian ruft zurück, Pizza. Und Paul sagt, okay.
Ja, alles um Dosenravioli zu verhindern.
Und Christian erzählt hier noch, dass er Anna zum Essen einlädt. Es war hier nicht ganz eindeutig zu verstehen, ob er sagt alle oder Anna, aber ich glaube, dann später stellt sich heraus, es ist Anna gemeint.
Ich finde ja Michael in diesen Gesprächen sehr viel angenehmer als Christian. Also Michael fragt dann, worüber diskutiert er wirklich und all das Ganze. Und wenn wir auch wieder an Christian denken aus der letzten Folge, der dann sagt, ja, ihr müsst miteinander reden. Ja klar, für dich hat doch immer nur die Opferrolle gezählt. Das Letzte, woran man bei euch bedenkt, ist Spaß. Das sind ja auch durchaus Sätze, die auch selber mal einen Streit münden können. Und Michael stellt eher Fragen und das finde ich irgendwie angenehmer und macht das eher ruhiger. Er bekommt halt mittlerweile so ein bisschen auch so eine ganz leichte Johannes-Ersatzfunktion, dass er dann sozusagen irgendwie sowas fragt. Wie ist denn gerade dein Verhältnis zu Michael? Am Anfang konntest du ihn ja nicht leiden. Wie hat sich jetzt entwickelt? Oder empfindest du auch Mitleid für ihn in der Situation? Hoffst du, dass er jetzt rausgekickt wird aus der Serie?
Nee, rausgekickt nicht. Eigentlich, was ich halt wirklich mittlerweile finde, ist, dass der Schauspieler irgendwie seine Rolle richtig gefunden hat. Also diese Rolle richtig gefunden hat. Und darum würde ich ihn gerne weitersehen, weil ich das eben einfach ganz gut finde. Es gibt jetzt später auch noch die Szene zwischen Michael und Hatzfeld nachts auf der Straße, die ich auch sehr schön finde, sehr intensiv. Und auch die Szene mit Michael und Lisa vor 2 Episoden, wo sie eben dann darüber, ja, nicht streiten, aber darüber reden, was denn gerade irgendwie das Problem ist bei ihnen, wo sie dann am Ende offenbart, dass sie mit Hatzfeld geschlafen hat, fand ich auch sehr schön. Also, weiß nicht was, aber der Schauspieler scheint sehr befreit zu sein und diese Rolle wirklich jetzt total zu umschlingen. Von daher würde ich ihn gerne weiter dabei haben. Ich weiß noch nicht so in ganz in welcher Form. Ja, und was zu Christian gesagt werden kann, ist, er hat halt in Konflikten oder wenn Leute ihn um Rat bitten, diese Angewohnheit, so mit dieser vermeintlich schonungslosen Offenheit zu kommen, die manchmal eben auch Kritik sein kann an der anderen Person, die aber nicht immer konstruktiv ist. Also genauso dieses, was ich sehe keinen Spaß bei euch. Ja, das mag vielleicht sogar stimmen, aber ist das jetzt das, was in diesem Moment hilft? Also ich kenne da auch so jemanden, der das immer macht und der denkt dann immer so, ja, das ist schon richtig, aber es nützt ja jetzt keinem was. Also es ist nicht konstruktiv. Es ist so eine destruktive Offenheit, die, damit man mal was gesagt hat, so. So. Aber was bringt es jetzt? Ja. Michael ist dann im Hotel und sieht sich Smartphone-Bilder an von Lisa und ihm und Familienbilder und geht dann nochmal raus und spaziert durch die Nacht. Und genau jetzt kommt schon die Szene, die ich eben meinte. An einer Straßenecke stößt er mit Hatzfeld zusammen und eine Tüte Tee fällt in eine Pfütze. Und Hatzfeld hat einen sehr interessanten Satz, eine sehr interessante Frage.
An dich angepisst, du Idiot!
Ja, also das ist ja auch so, also das ist wirklich heftig, weil ich meine, es ist ja so, entweder, man kann es jetzt nicht genau sehen, die beiden begegnen sich ja quasi an so einer Straßenecke und
Ja.
Michael guckt sich ein bisschen sehr stark um, aber entweder ist Hatzfeld ihn schon lange gesehen, dann hätte er ausweichen können, oder er hat ihn noch nicht lange gesehen, dann ist es auch nicht so. So krass das Verschulden nur von Michael. Und man muss ja auch echt sagen, hat der Mann sich nicht im Griff? Also, das ist ja eine Beleidigung, das ist ja unverschämt. Und ich meine, Eisenach ist klein und er ist in einer Arztpraxis, die auch irgendwie renommiert ist, die bekannt ist. Also, wenn der so im Alltag mit den Leuten umgeht, muss man sagen, dann ist es echt respektlos. Also, und auch einfach überhaupt. Also da kommt ja diese Arroganz von Anfang wieder in Betracht und ja, die Frage an sich ist einfach auch weird.
Dann würde Michael jetzt antworten, Paragraph 185 Strafgesetzbuch, Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.
Ich dachte gerade kurz, krass, dass Martin das jetzt sogar auch weiß, aber wir lassen mal so stehen, du weißt es einfach,
Ich weiß
oder?
es doch
Ja,
natürlich, ja.
Respekt, ja.
Nein, aber was ich halt einfach auch lustig finde, ist diese Formulierung. Also angepisst heißt doch eigentlich, man ist sauer. So,
Ja.
also ich bin angepisst oder so. Oder das wörtliche angepisst, dass jemand halt irgendwie dass jemand Pisse am Bein hat oder so. So.
Ja.
Aber die Frage, Mann, wer hat dich angepisst, nachdem sie zusammengestoßen sind, ergibt für mich gar keinen Sinn. Also außer, man hat es natürlich manchmal, dass man einfach aus einer Aggression heraus irgendwelchen Quatsch sagt und dann hinterher feststellt, das war einfach irgendwie, das waren 2, 3 Sätze vermischt und ich konnte in der Aggression jetzt gar nicht sortieren, was ich sagen will. Ja,
Ja.
aber ja.
Es wäre irgendwie so einfach gewesen zu sagen, bist du bescheuert, du Idiot? Kannst du nicht kaufen, also kannst du nicht gucken oder irgendwie sowas.
Ja.
So eine inhaltliche. Und hier ist ja fast so, als ob er schon sehr aggressiv sagt, was ist denn eigentlich los bei dir?
Ja, also er hat ja Sandmann nicht gleich erkannt. Er sagt ja jetzt so, ach, Dr. Sandmann. So,
Ja,
also
genau, jetzt,
ja,
ja.
deswegen, also diese Entschuldigung hat er zumindest.
Ja.
Aber ja, klar, wäre natürlich auch witzig, wenn er jetzt irgendeinem Patienten da begegnet wäre und dann wäre der total aus dem Häuschen nach Hause gelaufen. Mein Arzt hat mich gerade Idiot genannt.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall, muss ich sagen, auch weniger Lust zu diesem Arzt zu gehen, wenn der mich in der Freizeit irgendwie bei so einem Zusammenstoß schon so anpöbelt. Ist ja auch mal eine der ganz wenigen Szenen, die es so nachts gibt, ne? Ist sonst echt
Ja.
da, also dass wir mal nachts außerhalb der Villa sind, ist echt selten.
Das stimmt.
Oder so im nächtlichen draußen Eisenach sozusagen, so ja.
Ja. Ja, jedenfalls. Hatzfeld sagt, das war Tee für über 100 Euro. Und er geht davon aus, dass Michael ihn ersetzt.
Obwohl man überhaupt nicht sieht, dass da irgendwie was kaputt gegangen ist,
ja, oder?
Die Tüte ist doch einfach auf den Boden gefallen, ja.
Die Tüte ist zwar in eine Pfütze gefallen, aber die ist ja wahrscheinlich wasserdicht, also.
Ja.
Ja, ja und hat's, und Michael sagt nämlich auch, ist er hin. Und verdienen sie so wenig, dass 100 Euro ins Gewicht fallen. Und Hatzfeld meint, es geht ums Prinzip. Ich lege Wert darauf, Dinge, die einem was bedeuten, aufmerksam und pfleglich zu behandeln. Aber da ist ja jeder anders. Ich dachte hier schon, jetzt kommt gleich die nächste Schlägerei.
Ja, stimmt. Naja, es kommt ja zumindest auch fast dazu. Aber es ist so ein seltsam, also wie fein er sich jetzt auf einmal hier ausdrückt, ne?
Mm.
Dinge, die einem was bedeuten, pfleglich zu behandeln.
Mm.
Und es ist so ein ganz mittelbarer Diss, soll es ja sein, sozusagen.
Ja, genau.
Du behandelst ja Lisa auch nicht pfleglich. Ja.
Ich behandle sie besser als du, ja.
Ja, irgendwie, genau. Er drückt es halt sehr fein aus. Ich glaube, in dem Moment, dadurch, dass er vorher beleidigt hat, wenn er gesagt hat, ja, du bist halt nicht in der Lage, auf die Dinge aufzupassen oder irgendwie sowas. Du bist halt rücksichtslos oder irgendwie so, dann wäre es ja was anderes gewesen.
Er ist halt
ja
schon ein Schnöseln, also
ja,
mit seinem von Hatzfeld und so. Also.
Stimmt.
Ja, Michael fragt, ist es denn klug, sich mit dem Chefarzt einer Klinik hier anzulegen? Und Hatzfeld meint, als einziger Radiologe im Umkreis von 100 Kilometer kann ich mir das wohl leisten. Und Michael meint, lassen Sie die Finger von meiner Frau. Hatzfeld erwidert, sie kann allein entscheiden, mit wem sie. Und diesen Satz beendet er nicht, denn Michael packt ihn am Jackett und sagt, ich warne Sie, Hatzfeld. Und geht.
Ja.
Vermutlich am selben Abend kommt es zu einer ähnlichen Szene im Restaurant, wo Anna und Christian sitzen. Und Anna lässt einen Wein fallen und Christian sagt, das war Wein für 100 Euro. Ich gehe davon aus, dass du ihn ersetzt.
Genau.
Und sie sagt, wer hat dich so angepisst, du Idiot?
Genau, und als einzige Anwältin im Umkreis von 400 Kilometern mache ich mir keine Sorgen.
Ja. Ah, nee, ich bin in der Szene verrutscht. Das war die andere Szene.
Genau.
Nee, also Anna ist immer noch verletzt und Christian ist immer noch fassungslos. Und Christian sagt, wir sind nicht einer Meinung, er hat eine These und die ist unwiderbar belastbar, unwiderlegbar belastbar, Frau Anwältin. Stefanie ist nicht deine Mandantin, Maren ist Lisas Patientin, also worüber streiten wir eigentlich? Was ist in unserer Beziehung los? Und Anna sagt, sie glaubt, wir bewegen uns gerade in unterschiedliche Richtungen. Christian würde sich gerne wieder in dieselbe Richtung bewegen, vielleicht raus aus dem Alter kommen, mal so gemeinsam wegfahren. Anna findet die Idee toll, aber sie haben beide keine Zeit. Vielleicht geht's also nicht sofort, vielleicht in 4 Wochen. Und Christian meint, diesen Gedanken sollten wir festhalten. Er möchte es mit ihr wieder hinbekommen. Und Anna sagt, ich möchte es auch wieder hinbekommen. Sie hasst es, sich so mit ihm zu streiten.
Also ich habe mir dein Dahlmann von vor 2 Wochen, der hat mich ja durch die letzten 2 Wochen immer wieder getragen. Also es gab immer wieder einen Moment, wo ich schmunzeln musste über
das
Michael. Michael, der immer zu, der auf keinen Fall Meetings mit Bender schwänzen möchte, weil er sich mit dem ja gut stellen muss, um ihn dann in Grund und Boden zu beleidigen. Und hier ein bisschen war es ja, hat Christian das gleiche Symptom, dass er sagt, ich verstehe mich selber nicht, warum ist mir das Leben da wichtiger als das der Person, die ich liebe? Und dann am Abend, ja, ich bin immer noch fassungslos. Also man merkt, er kommt nicht von seiner Platte runter. Anstatt dass man dann sagt, okay, dann frag doch jetzt mal ein kleines bisschen, oder lass uns jetzt einen Dritten oder sowas nochmal irgendwie das mit jemandem Dritten zusammen besprechen oder sowas. Anstattdessen, ich meine, wenn jemand zu mir sagen würde, nach so einer Attacke, ich bin immer noch fassungslos, würde das heißen, okay, es zählt für mich immer noch das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe.
Ja.
Das ist kein Zeichen, dass jemand jetzt sein Verhalten groß reflektiert hat.
Es sei denn, er würde jetzt sagen, ich bin immer noch fassungslos, ich kann einfach nicht glauben, wie ich mich benommen habe.
Oder so. Das könnte natürlich, ja. Das wäre ein schöner Drive, ja.
Wir sehen eine kurze Collage, wie Hatzfeld und Michael sich in der Nacht mit dem Fall beschäftigen. Hatzfeld schaut Röntgenbilder an und Michael Blutbilder. Und dann sind wir morgens bei Rosalie und Lisa. Die Kleine möchte, dass Papa sie in die Schule bringt. Lisa meint, das hat sie doch erklärt, er ist auf Dienstreise. Und Rosalie will auch eine Brotbüchse mit einer Biene. Papa weiß das, welche Brotbüchse ich immer nehme. Christian kommt herein, bietet seine Hilfe an, wir zur Schule bringen, aber Rosalie und Lisa brauchen nichts.
Ich finde es ja irgendwie lustig, dass anscheinend dass Michael als der dargestellt wird, der, also Papa weiß, dass der Rosalie morgens immer zur Schule bringt. Dabei kommt er doch regelmäßig mit, ich habe doch hier um 4 Uhr, muss ich morgen früh aufstehen und irgendwie so. Es wirkt mir eher so, also ich weiß auch, dass Chefärzte, also es gibt ja diese manchmal so Dokus über Chefärzte und sowas, dass die im Normalfall, glaube ich, so 7 Uhr oder sowas dann schon im Krankenhaus sind. Und sehr krasse, also ich glaube, er hat krassere Arbeitszeiten als sie. Das fand ich so ein bisschen unrealistisch, dass plötzlich der Papa so der war, der das alles weiß. Aber
Anna verlässt ihre Kanzlei am Tag und wird draußen von Stefanie abgefangen. Und sie sagt, die Sache ist eskaliert. Sie weiß nicht, ob sie das alles noch will. Seit der Anwalt dabei ist, wird alles nur noch schlimmer. Und Anna, was habe ich hier geschrieben? Anna ist eine Frau, steht hier. Ja, das wussten wir. und Stefanie meint, sie haben vor Gericht kaum Chancen zu gewinnen. Und selbst wenn, wie alt ist dann das Kind? Ja, und Anna, die ja gar nicht, die gar nichts juristisch mit diesem Fall zu tun hat, meint, es hätten sie sich alles vorher überlegen müssen. Prozesse sind mit einem Risiko verbunden und sie kann da nicht helfen. Und Stefanie fragt sie, ob sie eine Mediation machen kann. Jetzt kannst du uns gerne erklären, was eine Mediation genau ist.
Oh, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant erstmal, dass Anna jetzt auch in diesem Mediationsbereich aktiv ist. davon wussten wir nichts, davon steht auch, glaube ich, nichts auf ihren Schildern. Und dafür bedarf es aber nach meinem Wissen einer speziellen Ausbildung eigentlich. Ich glaube nicht, dass, also es ist so, klar, Mediation kann ganz grundsätzlich jeder machen. Ne? Also auch wir beide könnten jetzt eine Mediation machen, wenn die halt nicht, aber ich nehme mal an, dass sie sich dafür bezahlen lassen wird. Also, dass es bei ihr wirklich als Jobtätigkeit dann gilt. Und dafür bedarf es eigentlich einer zusätzlichen Ausbildung. Mediation ist einfach, dass man eine außergerichtliche Einigung findet mit der unparteiischen, also mit der Hilfe eines Dritten. Ich glaube, Anna klärt es auch später noch. Das ist ein Verfahren, das, glaube ich, manchmal, ich weiß nicht, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, ich weiß nicht, wie das so in Gerichtsverfahren normalerweise implementiert ist. Ich meine, dass es so ist, dass in bestimmten Verfahren Richter darauf hinweisen auf Mediation, also das Recht haben, auch die Parteien sozusagen darauf hinzuweisen, dass ihnen das, dass es die Möglichkeit auch noch gibt. Aber wie das jetzt in diesem Fall hier alles geregelt wird, keine Ahnung.
Ist es denn aber normal, dass, weiß jetzt nicht, dieser Kollege, der kriegt ja nie einen Namen, aber dieser andere Anwalt, der macht eine Klageschrift und vertritt Stefanie und Werner. Und Stefanie geht dann zu einer anderen Anwältin und bittet sie, eine Mediation zu machen mit der anderen Seite. Die hat ja offenbar, die andere Seite hat offenbar noch keine Vertretung. Und die Mediation findet dann statt zwischen der anderen Seite persönlich und der Anwältin Nummer 2, die Anna ist, und aber nicht dem ersten Anwalt, der die Klageschrift geschrieben hat.
Na, wenn sie das so machen müssten, dann müssten sie halt die Klage zurückziehen. Ich weiß halt nicht, ob das bereits passiert ist. Es ist auf jeden Fall aber sehr komisch, dass Anna sagt, zuerst sagt, ich kann den Fall nicht übernehmen, weil ich bin befangen. Aber dann sagt, ja, ich kann ja eine Mediation machen.
Genau, ich bin ja eine neutrale Dritte.
Ja. Ich bin ja neutral, ja. Genau. Also das ist auf jeden Fall komisch. Und ich weiß nicht, ob das üblich ist, dass man, ob dann, also sie kann ja durchaus sagen, wir ziehen die Klage zurück und dann, dass man jemand neuen als Mediator so wählt, ist grundsätzlich legitim. So, es erscheint mir halt ein bisschen seltsam, weil das alles nicht so wirklich mit dem Werner abgesprochen ist. und ich weiß nicht, was für ein Ehrenkodex da unter den Leuten gilt, dass man sich solche, also dass jemand dann Neues doch noch eingeschaltet ist. Aber am seltsamsten ist es halt wirklich, dass sie ja eigentlich keinen Grund hat, jetzt zu sagen, sie sei nicht mehr befangen. Insbesondere, weil es ja bei ihr privat auch immer chaotischer wird rund um diesen Fall.
Ja, stimmt. Eigentlich ist sie befangener als vorher.
Genau.
Ja. Weil sie jetzt eigentlich fast aus der Motivation heraus handelt, ihre Beziehung zu retten.
Genau. Ich schaue nur mal ganz kurz, damit ich hier auch ein bisschen. Mediation 278a, das Gericht kann, genau wie ich gesagt habe, kann den Parteien eine Mediation oder ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorschlagen. Entscheiden Sie sich, ordnet das Gericht das Ruhen des Verfahrens an.
Insofern ist das, können Sie das machen. Also das, da spricht jetzt erstmal nichts
auch
dagegen.
Auch ohne den anderen Anwalt.
Auch ohne den Anwalt, ja.
Okay. War ja nicht immer juristisch wasserfest, was in der Serie behauptet wurde. Deswegen war die Frage da.
Es wird auch gleich, es kommt auch gleich noch zu einem fetten Fehler.
Okay. Mal gucken, ob schon in der nächsten Szene. Da sehen wir Hatzfeld in der Klinik und er weckt Michael, der auf der Couch schläft. Und Michael meint,
Sie haben genau 3 Sekunden, um sich in Luft aufzulösen.
Ein cooler Spruch.
Habe ich, glaube ich, noch nie zu irgendjemandem gesagt. Aber gut.
Kannst du gerne zu mir sagen.
Okay. Ganz am Ende dann.
Ja, genau. Oh ja, stimmt.
Und Hatzfeld sagt, er hätte sich auch gern jemand anders als Ansprechpartner gewünscht, aber er ist... und Michael sagt...
Was wollen Sie, Hatzfeld? Von Hatzfeld.
Das war ein ganz cooler Schlagabtausch. So, ich weiß nicht, ob du Gilmore Girls mal gesehen hast, aber da waren die Dialoge immer so ganz schnell auch. Und genauso war es hier auch. Was wollen Sie, Hatzfeld? Von Hatzfeld.
Ja. Und es bleibt sozusagen seine Dauerleier, dass er die Nennung seines ganzen Namens kämpfen muss.
Timotheus von. Patient Fleming hat ihm heute Nacht keine Ruhe gelassen. Und er hat nämlich keine Ostitis. Michael hat es auch keine Ruhe gelassen. Er hat auch die ganze Nacht gegrübelt. Und Hatzfeld fragt nach den Laborwerten, sieht hohe Entzündungsmarker. Und dann kommt Fachsimpelei. Michael lobt ihn für seinen MRT, also dass er einen MRT gemacht hat. Hatzfeld gibt die Lorbeeren aber weiter, meint, das war Christians Idee. Und gleichzeitig, einer von beiden versucht vielleicht ein bisschen schneller als der andere zu sein, sagen sie.
Morbus Bechterew.
Erinnert an die Szene, wo, weißt du noch, wo Christian dann irgendwie Morbus und Michael dann so, natürlich Morbus. Ich weiß nicht mehr, wie die Krankheit hieß.
Ja.
Nee, Guillain-Barré-Syndrom oder so.
Na klar, Guillain-Barré-Syndrom,
ja natürlich.
Natürlich.
Es ist schon noch ein Kampf gegenseitig um Anerkennung. Ne?
Wer kann den langen Krankheitsnamen zuerst aussprechen?
Genau. Ja, und das ist aber lustig, wie auch hier die Kälte die ganze Zeit irgendwie bis zum Ende dann noch gute fachliche Zusammenarbeit. Also sozusagen, es bleibt schon die ganze Zeit ein Kampf zwischen denen.
Ja, jetzt ist es eben ein kollegialer Kampf. So.
Genau.
Ich habe mal kurz geguckt, also eine besondere Form eines entzündlichen Rheumas, bei der sich Verknöcherungen bilden können. Ja, Michael sagt noch, keine schöne Diagnose in dem jungen Alter. Und Hatzfeld sagt, wird im Frühstadium aber selten erkannt. Und sagt dann hier, gute Arbeit, Dr. Sandmann. Und Michael sagt, Sandmann Kleist. Also er findet zurück zu seinem Nachnamen Kleist und ist natürlich auch so ein bisschen die Retourkutsche wegen Hatzfeld, von Hatzfeld. Kleist, Sandmann Kleist. Ja. Christian spricht Nora in der Praxis an, ob denn der Patient Jan Fleming schon da ist. Nein, meint Nora, der hat seinen Termin abgesagt. Und Christian meint, rufen Sie ihn bitte an. Wichtig, dass wir sofort die Diagnose besprechen, die jetzt wohl auch zu Christian durchgedrungen ist. Maren und Lisa trifft er auf dem Gang. Maren hat weiterhin Blutungen und Krämpfe. Christian bietet an, dass sie jederzeit vorbeikommen kann, auch ganz ohne Termin. Und geht dann in sein Büro und Anna kommt dazu und gibt Bescheid, dass sie mit Stefanie gesprochen hat. Und Christian sagt, jetzt willst du dich also doch in den Fall einmischen. Und Anna hat herausgefunden, dass ihr Kollege nur auf einen Präzedenzfall aus ist.
Und jetzt möchtest du deine Karriere auf Kosten von den Patienten pushen.
Ich habe mich etwas gewundert, weil dieses klärende Gespräch ist mir wieder eingefallen in dem Restaurant. Und mir ist es offenbar eingefallen, aber Christian und Anna nicht so ganz. Weil das scheint ja gar nicht mehr stattgefunden zu haben. Oder? Also...
Das klärende Gespräch.
Naja, sie waren im Restaurant und da haben sie so gesagt, ja, wir würden es gern wieder hinkriegen, lass uns den Gedanken festhalten.
Ach so, so an und, sich meinst du, ja.
Genau, und unsere Beziehung und sie hassen es so, miteinander zu streiten. Aber jetzt ist Christian auf einmal wieder voll auf Konfrontationskurs. Ach, jetzt möchtest du deine Karriere pushen und so.
Ja, und also jetzt...
Es geht noch weiter, das, ja.
Aber, genau, also jetzt setzt er der ganzen, was sagt man jetzt, jetzt haut er, reißt das völlig raus. Also jetzt dreht er völlig ab.
Ja, also Anna fragt ihn, wie kannst du sowas sagen? Und Christian erwidert, wie kannst du sowas tun? Frau Schumann hat Bauchkrämpfe und Blutungen. Und wenn du nicht aufhörst, dann gibt es bald kein Baby mehr und damit auch keinen Fall. Und Anna geht wortlos raus und Christian ruft ihr noch hinterher. Wir haben was besprochen! Ich weiß nicht, was da jetzt gemeint ist, aber es ist wirklich so, also... Ich verstehe es nicht so ganz. Also dieses Gespräch scheint irgendwie auch emotional einfach nicht stattgefunden zu haben.
Es zeigt halt sozusagen, dass sie nicht in der Lage sind, mehr sich ihrer guten Grundsätze zu bedienen. Da ist jetzt zu viel schon kaputt gegangen. Ne? Oder zumindest Christian.
Ja. Ja, und es ist natürlich so, das wird ja später sogar noch kurz erwähnt, dass sie eigentlich sagen wollte, dass sie eine bessere Idee hat, aber er lässt sie nicht ausreden. Das ist eigentlich das Lustigste an der Szene.
Genau, und sie tut jetzt eigentlich das, worum er sie gebeten hat. Ja. Er, ja. Kannst du mit ihr sprechen? Du, ich habe mit ihr gesprochen. Und du willst also diesen Fall. Er dreht sich ein bisschen, wie er es will. Ja.
Komisch alles. Ja. Anna ist später aber trotzdem bei Maren, die sich sehr freut, dass Stefanie auf die Idee einer Mediation gekommen ist.
Jetzt machst du den Fehler, den ich glücklich, aber den mache ich immer. Kennst du das, dass Worte sind manchmal, manche Worte sitzen nicht. Und ich muss immer, das wirst du, falls wir auch, wenn wir privat reden, muss man darauf achten, dass ich immer, bevor ich das Wort Meditation oder das Wort Mediation sage, dass ich immer eine Sekunde brauche. Und das hat immer damit zu tun, dass ich es für mich sortieren muss. Ich werde immer zu dir sagen, Martin, du kannst mich anklagen oder wir machen eine Mediation, wäre auch eine Möglichkeit. Das ist wirklich so. Seit 15 Jahren ist das bei mir so.
Ja. Bei mir ist es mit rechts und links tatsächlich. Ich muss immer erst mal überlegen. Ja.
Okay, auch im Einfachen. Also wenn ich jetzt beim Auto zu dir sage, soll ich jetzt rechts oder links abbiegen, dann
brauchst du. Einmal kurz, mit welcher Hand schreibe ich und so, muss ich einmal kurz überlegen und
Ach krass. Okay.
manchmal sage ich sogar einfach, also erstmal, wenn es schnell gehen muss, sage ich erstmal links. Mhm. Und überlege dann, ob es richtig war, das ist ja lustig. Mich dann hinterher vielleicht nochmal zu korrigieren und zu sagen, ich meine rechts.
Das ist natürlich auch gut, wenn man gerade Beifahrer ist und sagt, wo es hingehen soll.
Genau, Anna sagt, ihre Freundin sucht nach einer Lösung, die für alle gut ist. Und Maren fällt ihr etwas stürmisch um den Hals und dankt für die Hilfe. Anna fühlt sich dabei etwas unwohl und sagt, es hat nichts mit ihnen zu tun, als... Ja, Maren merkt, dass es ihr etwas Unbehagen bereitet. Dann klingelt es und Stefanie kommt herein. Werner kommt bestimmt auch gleich, meint sie. Alle setzen sich, Tobias hat Kaffee gemacht und Tobias schlägt vor, wir könnten doch schon mal ohne Werner anfangen. Anna findet es nicht so sinnvoll, aber Stefanie meint, er kommt wirklich gleich, also wir können wirklich anfangen. Und Anna fängt an, gut, erstmal grundsätzlich, ein neutraler Dritter soll also hier bei dieser Mediation die streitenden Parteien bei einem Lösungsprozess begleiten. Und Tobias und Maren hatten eine verrückte Idee, nämlich das Haus nebenan wird frei. Werner und Stefanie könnten das Haus kaufen und dann wären sie so eine Art Patchwork-Familie, könnten also zu viert dieses Kind aufziehen. Stefanie ist von der Idee ganz angetan, aber bevor sie was darüber sagen kann, klingelt es und Werner ist draußen und kommt rein, stürmt mit seiner Nase rein und sagt, Stefanie, wir gehen, ich will von diesem Mist hier nichts wissen. An dieser Stelle natürlich wirklich etwas dämlich, dass sie nicht auf ihn gewartet haben.
Ja. Und jetzt kann ich sowieso, also wir haben ja schon festgestellt, dass Anna viele Bereiche übernimmt und vieles nicht kann. Und hier.
Und wir setzen auf die Liste Mediation.
Ganz genau. Wir setzen in Annas Selbstüberschätzungskoffer kommt das Thema Mediation. Sie macht alles falsch, was man nur falsch machen kann. Das ist wirklich nicht, das könnte ein, wenn ich mal später Mediator wäre, dann würde ich das, glaube ich, als Video zeigen und sagen, Leute, seht ihr, und so läuft es nicht. Weil erstmal ist sie befangen, hat sie ja selber schon mal gesagt, das ist das erste Problem.
Ja.
Das zweite Problem ist, Mediation muss bedeuten, alle Parteien sind dazu bereit. Das ist ja hier offensichtlich nicht der Fall. So, da muss man es halt irgendwie, es muss zumindest ja ein Signal von den Parteien mal kommen, dass sie grundsätzlich dazu bereit wären. Aber wir merken, daran fehlt es hier. Dann, und das ist ein wirklich billiger Anfängerfehler, den sie macht, der ist wirklich heftig, man darf eine Mediation nie und nimmer an einem nicht neutralen Ort machen, also bei einer Partei zu Hause. Mhm. Das ist eine absolute Grundregel, dass man das an einem neutralen Platz macht, der für niemanden irgendwie besetzt ist und wo niemand, wenn wir beide ein Mediationsgespräch hätten mit einem Dritten, dann wäre das ein großes Problem, dass wir uns bei dir zu Hause hinsetzen. So, da wärst du schon mal erstmal, wäre das deine Homezone, ich wäre irgendwie der Gast, darf ich was zu trinken bekommen und irgendwie sonst was, sondern es muss irgendwie was sein, wo wir beide von Anfang an, nennen wir es mal Waffengleichheit, so herrscht. Dann muss erstmal bei so einer Mediation sagen, okay, was ist hier eigentlich der ganz grundsätzliche Konflikt? Und dann können die Parteien auch sagen, was aus ihrer Sicht die Sachlage ist. Und dann sagen sie, wo der Konflikt genau auftritt. Und dann sagen sie,
irgendwie gibt es eine genaue Einführung. Was aber auf keinen Fall passieren darf, ist, dass eine sagt, übrigens hier, meine Position ist die, ach, Sie haben einen Vorschlag, legen Sie los und der nächste, der kommt erst noch und sowas. Also das kann ja gar nicht funktionieren, sagt, also weil eine Mediation baut ja auch immer auf diesen psychologischen Effekt auf, dass die Parteien damit einverstanden sind, weil sie es sich selber erarbeitet haben. Mhm. So, und dass sie selber sinnvoll irgendwie sagen, okay, wir haben beide ein bisschen nachgegeben. Aber der eine, der hat es ja gar nicht, kann es ja gar nicht erarbeiten, wenn er nicht dabei ist. Und auch gerade, stell dir mal vor, du kommst, ich habe dir jetzt eine reingehauen, du mir eine und wir sollen es jetzt besprechen und ich habe jetzt schon mal vorher was geklärt und du erfährst später, dass wir die Lösung haben, dass du schenkst mir dein Sky-Abo und ich schenke dir eine Dauerkarte. So war so eine Überlegung, Martin. Wie sieht's aus? Du kamst jetzt etwas zu spät. Natürlich sagst du dann, Entschuldigung, sorry, ich möchte hier von Anfang an dabei sein. Also es ist wirklich die furchtbarste Mediation, die man sich vorstellen kann. Also ob Anna eine gute Anwältin ist, keine Ahnung. Dass sie eine gute Mediatorin ist, auf jeden Fall nein. Und das sehen wir auch daran, dass der Konflikt nicht gelöst wird, auch wenn das die Serie am Ende suggeriert, sondern er wird lediglich auf brutalste Art und Weise verschoben.
Ja.
Und die Konfliktparteien verschieben sich und das ist ja noch schlimmer.
Es ist auch geil, ne? Weil Werner kommt jetzt hier rein und sagt, er will von diesem Mist hier nichts wissen und dann sagt Anna, erstmal setzen Sie sich doch erstmal und hören Sie erstmal zu.
Ja, also auch das ist wieder so ein schwacher Moment, weil man erstmal, sie muss ein bisschen beobachten und gucken, wie ist denn hier die Dynamik und dann sagen, was so ihre Eindrücke sind vielleicht oder sowas später. Aber dass sie jetzt schon anfängt, sie geht ja wie als Anwältin selber in den Konflikt.
Hm.
Ja,
also. Sehr spannend.
Ja.
Witzig auch noch ist, also erstmal kurz, um die Szene abzuschließen. Werner sagt erstmal, nee, vielen Dank, er will sich nicht setzen. Und Stefanie sagt zu ihrem Mann, Werner, bitte, die beiden haben gerade gesagt, wir könnten das Haus nebenan kaufen. Dazu fällt Werner dann erstmal nichts mehr ein und wir schneiden erstmal weg von der Szene. Ich frage mich allerdings auch, inwiefern löst das irgendwas, wenn sie nebenan ein Haus kaufen?
Genau, dafür kann jetzt Anna nichts, aber das ist für sich auch ein bisschen weird. Also, ja.
Also wir wollen gerne euer Kind, weil es ist unser biologisches Kind, zumindest das von meiner Partnerin. Und dann sagt die andere Seite, naja, okay, aber ihr könntet ja nebenan das Haus kaufen. Okay.
Ja, genau, eigentlich das, also damit ihr noch mehr sehen könnt, wie wir mit unserem Kind. Also als ob man jetzt sozusagen sagt, ach, das 3 Monate alte Baby, das kommt jetzt mal zu euch, mal zu uns, mal gucken. Also es ist doch klar, dass es sozusagen primäre Bezugspersonen braucht und das kann man sich nicht einfach so aufteilen.
Also es ist natürlich so, dass sie ein Haus kaufen wollten in der letzten Folge und diese Pläne hatten, aber ja, darum geht's ja nun eigentlich nicht, oder? Also, naja, etwas schräg alles. Wir kommen gleich nochmal da drauf. Erstmal sind wir bei Jan und seiner Familie. Nee, Quatsch, Jan und seine Familie ist bei Christian. Und Christian erzählt also die Diagnose, dass die Krankheit nicht heilbar ist, aber die Symptome behandelbar. Es ist eine chronische Erkrankung. Doro fragt, ob er auf einen Rollstuhl angewiesen sein wird. Christian sagt, es besteht die Gefahr auf Versteifungen. Kann man da gar nichts machen, sagt Doro. Naja doch, sagt Christian, man kann Krankengymnastik machen und gegen die Schmerzen gibt es Medikamente. Jan kommentiert, ob er langfristig eine Gefahr für seine Tochter ist. Und Doro sagt, sag sowas nicht. Und Christian meint auch, wir haben die Krankheit früh erkannt, also gibt es gute Chancen auf ein relativ normales Leben. Und Doro sagt zu Jan, wir brauchen dich. Ich bin bald mit meinem Studium fertig und dann kann ich arbeiten gehen. Und Christian sagt, es ist schwierig, Träume zu begraben, aber er kann anbieten, für ihn da zu sein, die Behandlungen, die Kontrollen und die Krankheit zu übernehmen, um das alles in den Griff zu bekommen. Und Jan sagt, na wenigstens keine OP, aber er muss trotzdem das Haus fertig kriegen. Und Christian meint, ja gut, die Krankheit wird sie ja nicht über Nacht überfallen. Also wir haben Spezialisten in der Klinik, sie sind nicht allein. Und Jan schaut seine Familie an und sagt, da sitzen meine beiden Gründe, das durchzustehen. Eigentlich schön, oder?
Ja, also es ist halt auch mal ein anderes Ende als dieses, und jetzt wird alles wieder heil und gesund, sondern weil ich auch meinte, der Schauspieler, der mir das gut gefallen hat, also ich fand das irgendwie halbwegs glaubwürdig so.
Es ist halt auch, da steckt ja wieder ganz mini, steckt ja das drin, von wegen, hier langfristig bin ich eine Gefahr für meine Tochter, so dieses Ding von wegen, ach, ein Krüppel will doch eh keiner und so. Mhm. Aber es ist halt sofort, also diese Gedanken kurz zu haben, ist ja wahrscheinlich sogar realistisch. Aber sofort ist halt die Partnerin da und sagt, nein, da musst du gar nicht dran denken, das ist Quatsch. Und Christian eben auch sofort mit, ich bin für sie da bei den Behandlungen und den Kontrollen und wir kriegen das in den Griff und so. Das, ja, ist damit irgendwie freundlicher, ja, und nicht ganz so plakativ.
Ja, Das stimmt, das stimmt. Darf ich noch kurz eine Sache kurz einfügen zu dem, was ich vorhin zu Mediation gesagt habe?
Ja, komm noch mal auf das Thema Mediation.
Ganz genau. Und zwar habe ich noch mal ganz kurz nachgeschaut, weil ich ja meinte, also ich meinte ja vorhin, dass jeder eine Mediation machen kann. Und das gilt auch ist halt einfach, wenn man es einfach privat macht, kann man ja immer jemand Dritten holen, sozusagen, das ist ja erstmal nichts Offizielles. Aber wenn man eine offizielle Mediation macht, dann braucht es einen zertifizierten Mediator und dazu bedarf es eines Lehrgangs mit mindestens 120 Präsenzzeitstunden und entsprechende praktische Erfahrungen. Also die lassen sich die meisten Anwälte schon irgendwie auf ihren Zettel noch schreiben, also auf ihr Eingangsschild da schreiben, auf ihr Anwaltsschild. Und das habe ich bei Anna nicht gesehen, von daher ist die Überraschung noch ein bisschen größer.
Ja, bei Anna steht ja gar nichts. Also es ist ja eigentlich die Anwältin für alles. So.
Für alles und nichts.
Ja. Wir kommen nochmal zu dieser Szene, und zwar jetzt, nämlich Werner und Stefanie sind im Gespräch. Werner will das Kind. Er will das Kind, sie und eine Familie. Es ist lustig, weil der Schauspieler spricht das Wort aus wie ich, so Familie. So, das ist ja so dieses spanische Familie. Oder weiß nicht, was für eine Sprache das ist. Vielleicht auch Französisch, Familie. Aber auf jeden Fall so dieses vernuschelte Familie und Familie. Stefanie sagt, wir haben uns nie für Kinder entschieden. Und Werner meint, aber wir haben darüber gesprochen. Und Stefanie meint, wir diskutieren das doch alles hier nur, weil ich unfruchtbar geworden bin. Davor, bevor sie unfruchtbar war, wusste sie gar nicht, ob sie Kinder haben will. Werner meint, ich will Kinder, und zwar mit dir. Zählen meine Wünsche denn gar nichts? Und Stefanie antwortet, die schönste Antwort auf diese Frage, glaube ich.
So wie du dich gerade aufführst, garantiert nicht.
Ja, da ist sie fast selber in so einer Lehrerposition, ne? Also so wie du dich hier benimmst, da kannst du sogar eher noch nachsitzen.
Also wenn wir irgendwann mal noch einen positiven Preis erfinden, so wie den positiven Daimann, dann würde der in dieser Folge, glaube ich, für diesen Satz an Stefanie gehen, so einfach
die
goldene Watschen oder so.
Das stimmt. Und man merkt, er ist es anscheinend eher gewohnt, seine Wünsche im Befehlston zu äußern.
Ja, genau. Also er ist halt sehr, sehr dominant und von oben herab. Und dann, wenn es halt nicht sofort nach seiner Nase geht, geht er so total in die Ultra-Defensive. Meine Wünsche zählen nichts. Und hier auch in der letzten Folge mit dem, sag mal bitte Stefanie nichts, weil sonst könnte sie belasten oder so, wenn sie weiß, wie ich mich aufgeführt habe. Ich sag manchmal Sachen, die nicht so gemeint sind und die ich dann nicht zurücknehmen kann. Und so. Ja.
Stimmt.
Werner meint, er versucht doch nur das Beste für sie beide herauszuholen. Und Stefanie wirft ihm vor, dass die Gefühle von anderen ihm dabei scheißegal sind. Deine penetrante Art ist überhaupt schuld, dass ich in dieser Lage bin, dass meine beste Freundin hier fast ihr Kind verloren hat. Und Werner sagt, na gut, wenn du mich so furchtbar findest, dann können wir es auch gleich lassen. Und Stefanie bleibt eisenhart und sagt, ja, du kannst nächste Woche deine Sachen aus der Wohnung holen.
Es scheint so, als ob alles, was er hier vorschlägt, an negativen Konsequenzen, dass sie es bejaht. Also selbst wenn er jetzt hier so sagen würde,
keine Ahnung. Kann ich mich ja gleich vor die nächste Bahn werfen?
Genau. Bus, los geht's.
Dr. Kleistfit wird dich da sein.
Genau, also man merkt, sie hat anscheinend wirklich neue Freunde gefunden und ihre alten lässt sie jetzt los.
Ja, also ich glaube ist glaube ich nicht die schlechteste Wahl.
Ja, also es war ja, dass das alles irgendwie nicht so richtig gut geht, konnte man ja schnell ahnen, dass irgendwie jetzt, also das hätte schon ein, das geht mathematisch nicht, aber ein 360-Grad-Move gebraucht von 630-Grad-Move hätte das gebraucht, um aus dieser Aggressionsnummer und Wutnummer, die er hat, da wieder rauszukommen.
Ja. Im Hintergrund haben Maren und Tobias die letzten paar Worte und ihre Trennung also mitbekommen. Und Maren umarmt ihre Freundin dann so von hinten in den Arm, so um die Schulter herum. Und Stefanie sagt, sie würde gerne Patentante werden. Und Maren meint, okay, nichts lieber als das. Also der Fall scheint geklärt, weil der Stinkstiefel weg ist. So.
Ja, und diese Frage, ja, das Haus daneben ankaufen, ich meine, gerade sind mir mindestens 50% der Einnahmen weggefallen, der Hausfinanzierungsmöglichkeiten.
Ja, und die Klage kann man vermutlich nicht zurückziehen, weil die Klage ist ja von Werner, oder? Also.
Ob Werner irgendeine, ich meine, die werden glaube ich, keine Chance haben mit diesem Prozess. Aber gut, dann soll er die Klage noch machen und man weiß irgendwie wahrscheinlich eh, dass
er allein will dann das Kind haben von. Weil er ist ja gar nicht, er ist ja weder Vater noch Mutter. Also.
Genau, er hat biologisch da gar kein Mitspracherecht, also der wird die schon schnell zurückziehen. Aber ich wüsste schon gerne, wie Anna sich jetzt in diesem Fall verhalten hat danach. Also ob sie sagt, super, wir haben eine Einigung gefunden, oder sagt sie jetzt...
Erfolgreiche okay, Mediation kommt in meinen Lebenslauf.
Ja. Genau.
Ich kaufe jetzt das Haus hier nebenan.
Genau, und vielleicht kann mir ja noch jemand helfen, weil mit meinem Partner habe ich... Also man kann ja fast sagen, dass hier gerade zwei Beziehungen über diesen einen Fall völlig am Bröckeln sind. Und plus die Freundschaftsbeziehungen, die eine Freundschaftsbeziehung zwischen den Männern, denn schließlich haben sie auch mal früher das ein oder andere Bier miteinander getrunken. Das Feld wird jetzt auch wegfallen. Also da ist eine Menge kaputt gegangen.
Ich sage dir, in der nächsten Folge kommt heraus, dass Anna ihr Konto bei der Bank von Werner hat.
Stimmt. Oh ja.
Auf einmal ist ihr ganzes Geld weg. Was ist
war denn doch da schon passiert? Mal so, dass sie einmal am Automaten war und da kam
ja, das stimmt.
Vielleicht passiert es ja wieder.
Ja. Okay. Nachts in der Villa ist Anna noch über Akten, schreibt sich auf, wie toll ihre Mediation gelaufen ist. Und Christian kommt nach Hause. Lisa ist auf der Terrasse oben bei ihr und ein Auto fährt vor. Sie sieht Michael aussteigen und muss lächeln. Aber ob das berechtigt ist, werden wir in der nächsten Folge erst sehen. Christian begrüßt Anna. Er wollte sich entschuldigen. Er hätte sie ausreden lassen sollen. Es freut ihn, was sie erreicht hat. Anna dankt ihm, meint, es war trotzdem sehr verletzend, was er gesagt hat. Und Christian sagt, manches kann man nicht zurücknehmen. Und Anna sagt, vielleicht mit der Zeit. Ja, und mit Blick auf Christians nachdenklichem Gesicht endet dann diese Folge. Wir sehen den Abspann, aber ich denke, die Storys werden weitergehen.
Neues Leben in Folge 77. Ja, ein neues Leben, das jetzt sozusagen entstehen kann, weil der Konflikt beigelegt ist. Also das Kind von, weiß man jetzt nicht, also im Prinzip ja das Kind dann von Tobias und Maren. Neues Leben. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Bezug hat, der des Folgentitels. Neues Leben auf jeden Fall auch in der Beziehung von Werner. Neues Leben für Werner. Neues Leben vielleicht ja auch für unsere Paare der Familie Dr. Kleist. Hast du das Gefühl, dass das wird hier halten oder hast du das Gefühl, da wird es Trennung geben? Oder?
Wir können da gleich mal im Ausblick, da ist schon ein bisschen was drin. Trennung ist auf jeden Fall ein wiederkehrendes Thema gerade. Ne? Also man hat es bei Michael und Lisa so diese Krise, man hat es bei Anna und Christian, Stefanie und Werner trennen sich hier. Und dann auch so dieser Kampf der Männer um die Frauen ist gerade so ein Ding. Tobias und Werner, die sich da prügeln auf offener Straße und Michael und Timotheus von Hatzfeld, die sich nicht prügeln, aber zumindest so, wo es so eine kleine Rangelei gibt und so. Das sind irgendwie wiederkehrende Themen gerade bei fast allen Paaren. Also die einzigen, die gerade so sich frisch verlieben, sind eben, wie gesagt, Clara und Sabrina.
Ja, es wäre eigentlich so, wenn es die Serie hier ist ja darauf aus, dass es die Lösung schon eigentlich immer am Ende gibt, also am Ende einer Folge. Aber eigentlich wäre das jetzt ein klassischer Cliffhanger auch vielleicht bei anderen Serien für so ein Staffelende, damit man dranbleibt, wo alles offen ist.
Ist auf jeden Fall interessant. Wir sind ja jetzt quasi in der Overtime ab morgen, also ab der nächsten Woche, weil wir dann ja, das ist jetzt Folge 12, oft war Folge 12 die letzte Folge, aber ich glaube, wir haben noch 3 in der Staffel.
Ja.
Es ist halt, also was mich, glaube ich, mehr interessiert als wer trennt sich und wer bleibt zusammen, ist, ob man eine staffelübergreifende Lösung findet. Also anders als bei Marlene, wo man am Ende der letzten Folge von Staffel 4 sagt, ja, jetzt sind wir wieder zusammen und am Anfang von Staffel 5 war sie dann tot. Da hätte man halt theoretisch machen können, dass sie sich trennen und dann, dass sie sich trennen und dann in der 5. Staffel sind sie einfach nicht mehr zusammen. Aber das war halt einfach nicht möglich, weil man viel zu weit im Voraus gedreht hat. Das wäre halt mein Wunsch, dass wir, egal wie die Figuren sich entscheiden, dass es dann zu dem Anfang von Staffel 7 passt.
Okay.
Ja. Ich wollte ja noch auf meine eigene Prognose von letzter Woche zurückkommen. Meine Prognose war ja, Stefanie und Maren werden ein Paar. Das ist nicht passiert, aber immerhin wird sie Patentante, also sie wird so ein bisschen Teil der Familie. Vielleicht zieht sie auch nebenan ein oder vielleicht zieht sie auch bei den beiden ein und sie machen so eine polyamore Familie.
Ja, stimmt, genau. Ja. Naja, weißt du, was ich jetzt richtig lustig fände? Wenn sie bei den beiden einzieht und Werner gönnt sich selbst einen fetten Kredit und zieht alleine in das Nachbarhaus ein.
Und ist dann immer so, ihr Baum, ihr ragt auf mein Grundstück.
Ja, so. Genau. Das Auto ist ein bisschen zu weit hinten eingeparkt.
Und man sieht ihn dann so im Handtuch am Fenster mit einem Fernglas stehen und so.
Aber immer noch mit einer völlig krummen Nase.
Genau. Stimmt, die Nase, also er könnte theoretisch ja Tobias noch anzeigen, ne?
Das stimmt. Ja. Das würde ich mir jetzt an seiner Stelle durchaus auch ein bisschen überlegen, weil jetzt hat er nichts mehr zu verlieren.
Nee, aber ich fand wirklich angenehm, dass man diese Story fortgesetzt hat, dass man zwei Personen sich Zeit genommen hat. Das Ende wirkt dann nicht so überhastet, sondern erarbeitet. So, das ist eigentlich ganz schön. Was ist denn unsere Lieblingskategorie in einer Folge von Verstaubt und Altbacken?
Also ich finde es ja immer ganz spannend, was am Ende noch mit dem Dahlmann ausgezeichnet wird. Du korrigierst mich wieder, mit dem Sushi-Lushi-Dahlmann ausgezeichnet wird. Deswegen, Martin, wer ist es bei dir?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Also, du kennst ja vielleicht noch Dennis Aitekin. Und ich gebe Christian Kleist den Dahlmann. Und du denkst jetzt so hoffentlich gleich an dieselben Bilder wie ich. Dennis Aitekin sagt, ich muss es machen. Und vielleicht sogar noch mit dieser entschuldigenden Geste, wie damals, als er einen Spieler gleichzeitig gelb und gelb-rot gegeben hat, so mit der Hand an die Schulter, so, sorry, tut mir leid, aber ich muss es machen. So, Christian, den Dahlmann. Also, Klassiker ist ja wirklich jemanden, also in dem Fall anderen, nicht ausreden lassen, sondern direkt Vorwürfe machen. Nur weil man denkt, zu wissen, was sie sagen wird. Das ist ja eigentlich schon ein Klassiker, für den alleine könnte man ihn schon geben. Aber nebenbei, was er da ja in dieser Szene auch macht, indem er sie nicht zu Wort kommen lässt, ist halt, dass er für Anna diese Blutungen beschreibt und Bauchkrämpfe, die Maren hat und diese Befürchtung teilt, dass Maren bald kein Baby mehr haben wird, dass es keinen Fall mehr geben wird, wenn Anna nicht damit aufhört, was auch immer er damit genau meint. Und damit vergisst er ja auch völlig, dass Anna ja auch eine Fehlgeburt hatte und er hier wahrscheinlich gerade irgendwie so 8 Millionen Triggerpunkte trifft bei ihr und ihr vorwirft, dass sie jetzt schuld ist, dass Maren da jetzt bald auch eine Fehlgeburt hat. Da ist er wirklich sowas von der Elefant im Porzellanladen. und ist wirklich ein Trampeltier. Und da hat er im Ende schon richtig analysiert in der letzten Szene. Manche Dinge kann man wirklich nicht zurücknehmen und auch diesen Dahlmann kann man nicht zurücknehmen.
aber das ist wirklich starkes Element, weil ich habe nicht dran gedacht. Und in der Serie wird von Anna auch nicht erwähnt. Ne? Es kommt ein bisschen mittelbar rein, aber das hätte sie durchaus auch noch sagen können. Das sagst du einer Person, die mal eine Fehlgeburt hatte, dass man daran sich noch erinnert.
Also es wird nicht erwähnt, aber ich könnte mir vorstellen, die Schauspielerin hat dran gedacht. Ja. Weil also Ursula Buschhorn halt wirklich so völlig entgeistert ist. Wie kannst du sowas sagen und dann ja auch wortlos rausgeht, nachdem Christian das gesagt hat, also wirklich nur noch so mit Steingesicht und blassem Teint dann sich einfach umdreht und rausgeht. Also, dass die Schauspielerin das vielleicht schon nochmal als Subtext mitgespielt hat.
Ja, finde, es ist ein ernster Dahlmann, aber vollkommen richtig, ja.
Ja, aber ich muss.
Du musst, genau. bei mir geht der Dahlmann, also ich habe es zwischen zwei Leuten überlegt. Auf Platz 2 ist Tobias, weil Werner hat ja es gibt ja diese Auseinandersetzung, die in die kleine Schlägerei mündet und da sagt ja Werner einen Aspekt, dass er ja auch als einziger nicht involviert war und sagt dann zu Werner, wie würd's denn dir damit gehen, wenn ich sozusagen an deiner Stelle wäre, also wenn du an meiner Stelle wärst. Und dann sagt ja Tobias, das wäre doch was völlig anderes. Warum? Also, das ist ja, weiß nicht, Martin, ich weiß nicht, wenn ich dir eine reinhaue, stell mal vor, du hättest mir eine reingehören. Ja, das wäre doch was völlig anderes. Also,
ich glaube, was er meint, ist, dass es halt nicht so ist, dass Werner mit, jetzt muss ich erstmal die Beziehungen hier auf die Reihe kriegen. Werner ist zusammen mit Stefanie. Dass Werner hat nicht mit Maren geschlafen, sondern Tobias hat eine Eizelle von Maren. Sorry, eine Eizelle von Stefanie befruchtet. Jetzt haben wir's. Also das heißt, im Grunde genommen ist es zwar das Kind zwischen Werners Freundin und Tobias, aber sie hatten ja keinen Sex miteinander. Also es ist nicht so das klassische Fremdgehen. So.
Genau, aber sozusagen, er sagt ja, also umgekehrt, also er sagt ja einfach nur, versetz dich doch mal in meine Lage, wenn es umgekehrt wäre. Und das, also Tobias könnte ja auch sagen, dann wäre das wäre für mich in Ordnung. Aber zu sagen, es wäre was völlig anderes, stimmt doch gar nicht. Genau, aber
ich glaube, Werner meinte halt dann, dass dieses Umdrehen bedeuten würde, ich würde jetzt, also Werner würde jetzt mit Maren schlafen und sie schwängern.
Okay.
So.
Okay, ja gut, dann lassen wir ihn nochmal vom Haken, weil du dich gut für ihn eingesetzt hast. Wen wir aber nicht vom Haken lassen, ist Michael auf Platz 1 okay. in der abendlichen Auseinandersetzungssituation mit von Hatzfeld, wo, also von Hatzfeld, erst beleidigt er ihn, blöde Aktion, dann sagt er, sie ersetzen mir das, auch ein bisschen dumm, aber dann kommt von Michael ein Satz, der tief blicken lässt, verdienen sie so wenig, dass 100 Euro erwähnenswert sind. Den Satz hast du ja auch vorhin schon genannt.
Ja.
Und also damit will er wirklich sozusagen auf einen Vergleich des Gehalts hinaus. So, und der ist einfach, also klar kann man jetzt, weiß er, dass er sozusagen bei von Hatzfeld vermutlich da eine Stelle trifft, wo der sich auf jeden Fall nicht in die Karten spielt, also wo der auf jeden Fall nicht zurückstecken lassen wird. Aber ich würde ja sagen, also selbst, also was wäre, wenn er ja gesagt hätte? So, hätte er Michael gesagt, Geringverdiener, schlecht, lächerlich. Und ich wette, du kommst noch nicht mal mit einem neuen Elfer morgens in die Praxis. So, also was ist denn dann sozusagen das Argument dahinter? Und außerdem, selbst wenn er es sagen würde, ich meine, er könnte ja, also von Hatzfeld hätte es ja drehen können, hätte jetzt sagen können, ich habe auf einen Teil meines Gehalts verzichtet, um den enormen Schuldenberg, den der Herr Kreis hat, da ein bisschen mitzuhelfen. Das kommt übrigens auch ihrer Lisa zugute, aber gut, für die interessieren sie sich ja eh nicht. Er hätte es ja nochmal krass umdrehen können, aber dieser Satz, ich finde den schon ziemlich unverschämt, verdienen sie so wenig, dass 100 Euro erwähnenswert sind. Stell dir mal vor, du würdest das abends von deinem Arzt hören, irgendwo an so einer Straßenecke, würde ich dann auch denken, komm, Schnösel, halte ich ein bisschen zurück.
Also es ist sehr interessant, finde ich, dass in einer Szene, in der Hatzfeld meint, wer hat dich angepisst, du Idiot, dann irgendwie Tee für 100 Euro gekauft hat, weil er einmal in die Pfütze gefallen ist, will er, dass er ihn ersetzt und ihn dann so fertig macht von wegen, ich lege Wert darauf, dass Dinge, die mir was bedeuten, pfleglich behandelt werden und so weiter. Das ist in der Szene der Gegner, der Gegenpart, den Dahlmann kriegt. Aber cool.
Ja. Ich bin gerade der sozusagen bei einer Schiedsrichter-Rudelbildung, der sozusagen den Aggressor total in Schutz nimmt und dann einem, der dazugekommen ist, rot gibt. Obwohl er gar nicht groß was gemacht hat, sondern einfach nur da.
Ja, aber gut. Damit Christian, Michael bei dir zum zweiten Mal nur bisher.
Ah, also, krass, das ist ja wenig, okay.
Ja, ich habe ihn ja öfter mal gehabt, bei mir hat er 4, aber heute nicht. Heute bei mir Christian Kleist zum 17. Mal.
Wow, okay, er geht davon wie, weiß ich nicht, Leverkusen, als sie da letzte Saison Meister wurden.
Genau.
Was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
Die nächste Folge ist die Folge 13 der 6. Staffel von Familie Dr. Kleist und heißt Aus und vorbei. In der Praxis drohen Peavy ernste Schwierigkeiten. Parallel untersucht Christian einen 7-jährigen Jungen, der seit dem Tod seiner Großmutter kaum noch spricht. Was zunächst wie ein rein psychologisches Problem aussieht, wird zur akuten Bedrohung. Michael will die Scheidung. Und eine ernsthafte Aussprache zwischen Christian und Anna führt ebenso zu einer folgenschweren Entscheidung.
Also das kann doch eigentlich nur eine Trennung sein, oder? Also folgenschwere Entscheidung, wir haben uns entschieden, Christian zieht aus.
Wir kaufen jetzt ein Auto.
Genau. Die Paragraphenzeichen vom Fenster müssen weggenommen werden.
Genau.
Wir kaufen ein Auto, ist auch schön. Also klingt jetzt für mich auf jeden Fall nicht so gut. Das mit Peavy.
Es wird sehr viel angedeutet.
Hat er sich beim Rasieren geschnitten oder was? Also was kommen da jetzt seine großen Probleme?
Es wird sehr viel angedeutet. Also hier so, es drohen Schwierigkeiten und dann es wird zu einer akuten Bedrohung. Michael will die Scheidung und es kommt zu einer folgenschweren Entscheidung.
Also, und das bei dem Titel Aus und vorbei.
Ja, deutet auf gewisse Dinge hin.
Ja, genau.
Ja, na mal schauen. Also wie gesagt, ich habe vorhin ja schon gesagt, so ein bisschen sehe ich keinen Ausweg bei Michael und Lisa. Mhm. Denn das Ultimatum, was er gestellt hat, war ja sehr eindeutig. Entweder er geht oder Hatzfeld verlässt die Praxis oder Lisa verlässt die Praxis. Am ehesten vielleicht noch, dass Lisa die Praxis verlässt, aber dann ist wieder dieses Thema mit den Riesenschulden, die Christian und Anna angehäuft haben oder die ganze Familie angehäuft hat, um diese Praxis zu eröffnen. Da wäre es dann wieder schwierig, wer macht eine Gynäkologie? Vielleicht ja Verena Klein.
Ach, guten Morgen, Frau Dr. Klein.
Oh, das wäre ein schöner Rück. das wäre toll, wenn die zurückkäme.
Zu Ihnen komme ich morgen. Aha.
Der Herr Doktor, Herr Doktor, ja, der verdreht so einigen Frauen hier den Kopf.
Aber damals bei Marlene und Christian habe ich ja auch keinen Ausweg gesehen und dann hat sich's doch noch gefunden. Also mal schauen. Michael will die Scheidung, ist ja sehr konkret. Mhm. Also wird es darauf vielleicht in der nächsten Folge eine Antwort geben und wir haben dann noch 2 normale Episoden. Wir werden sehen. Also ich glaube, es gibt 15 Episoden, ne?
Jetzt geht's bis Folge 81. Also es kommt noch die 78, 9, also es gibt 16.
16, okay. Gut, naja, werden wir mal sehen. Da haben wir noch einiges vor uns in Staffel 6.
Ja, Clara, sind wir auch mal gespannt, was sich da entwickelt.
Ja.
Das ist ja nochmal ein Thema.
Vielleicht kommt ja auch die neue Gitarristin und ist dann total hübsch und Sabrina gibt Clara den Laufpass für die neue Gitarristin oder so.
Stimmt. Ja, mal gucken. Ja. Einiges offen.
Wäre auch witzig, wenn Mike eine Gitarristin schickt und das ist Lauri.
Hier, so eine ganz talentierte aus der Provinz. Bisschen naiv, macht ihr Ding. Ja, die Einzige, die ja irgendwie in Eisenach gefunden hat.
Ja, genau. Die ist doch ganz okay. Ja. Okay, wir werden in 7 Tagen mehr wissen, was denn hier nun aus und vorbei ist. Unsere Podcast-Reihe ist es noch nicht. Und Konstantin hat die letzten Worte der Folge.
Vielen Dank, Martin. Es hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir über die Serie zu sprechen. Und ich weiß ja, in welche Richtung es ungefähr geht. Aber ich freue mich auch drauf, weil ich irgendwie vieles auch wieder vergessen habe, was passiert ist. Und deswegen freue ich mich auf die nächste Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis in 7 Tagen. Tschüss.